Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses ist bereits die 10. Folge von Evas Podcast. Zu diesem Jubiläum hat sich Eva etwas Besonderes überlegt. Heute werde ich, Kai Brunisch, mit Eva sprechen. Und ich freue mich sehr über Evas Idee und die Einladung. Wir sprechen über viele Dinge, liebe Eva. Warum du deiner Mutter mit 4 Jahren lispelnd ein Shampoo vor den Augen der Fernsehnation gereicht hast. Welche Bedeutung das Lied Stay aus dem Film Cinderella aus dem Jahr 1987 für dich hat. Warum Dieter Seidel ein wichtiger Mensch ist. Welche Gemeinsamkeiten Eva und ich mit dem Theater Lübeck und mit Zahnpasta teilen. Warum Elsa, die Eiskönigin, ihr Herz hat schmelzen und nicht erfrieren lassen. Und was ihr Bedürfnis für DarstellerInnen ist und überhaupt, warum sie immer dran geblieben ist.
Oh.
Was sagst du zu dem Intro?
Das ist wunderschön, Kai. Vielen Dank.
Ich sehe Tränen.
Ja, ein bisschen.
Ich mag das bei Podcasts ja immer gerne, wenn die Einleitung kommt und der Gegen- oder die Gegenüber immer gerührt sind über das, was sie hören, obwohl sie es eigentlich wissen, weil es ist ja dein Leben,
ja,
in dem Fall.
Aber es ist trotzdem, wenn jemand anders das sagt, kommt es einem größer und schöner vor als in echt. Oder nee, wie es sich selber anfühlt.
Ich glaube, es ist groß und schön. Das ist das.
Vielleicht
ist der Trick.
Auch, ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, toll.
Hallo Eva, willkommen in deinem Podcast.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung oder vielen Dank, dass du jetzt mein Gastgeber heute bist.
Ja, ich freue mich total darüber und ich muss gestehen, die Eva ist ein bisschen aufgeregt, weil sie auf der anderen Seite des Tisches sitzt.
Ich bin eigentlich entspannter als sonst, weil ich habe
noch besser.
Keine Aufgabe, also nur zu antworten oder zu erzählen. Ja. Das ist ganz schön.
Wir sitzen ja hier wieder im wunderschönen Tortue-Hotel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil hier heißt.
Das ist die Neustadt, glaube ich.
Genau, das ist schon noch Neustadt, ne?
Ja, ich glaube schon.
Man hat ja so einen schönen Blick auf die Straße, wo die Leute vorbeigehen.
Ja,
wir sitzen beim Kaffee, also alles schön. Ich muss dir was erzählen.
Ja.
Ich war ja ein bisschen früh da heute und das ist ja meine alte Hood hier, ne? Ich habe ja vorne im Pilatuspol gewohnt, an der
Leithalle. Wo hast du gewohnt?
Genau, quasi genau schräg gegenüber von der Stage School.
Ja.
Und da bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen spazieren gegangen. Ich war lange nicht hier, aber das Wetter ist auch so schön. Und das war wirklich gerade echt erstaunlich. Also da merkt man mal so, wie in der Phase meines Lebens diese Region oder dieser Teil von Hamburg wirklich einen großen Einfluss auf mich hatte.
Das ist schon so, das geht mir auch so. Ich war ja auch auf der Stage School wie du und auch hier in der Hood. Und immer wenn ich zurückkehre, wenn ich jetzt hier Coachings gebe und so, ich fühle mich immer erinnert an früher.
Ja.
Immer.
Ja, das ist schon wirklich.
Ja, das ist krass, ne? Das sind prägende Jahre.
Absolut.
Glaube ich, wo man mehr noch aufsaugt als heute.
Und ich weiß sogar noch, wenn da quasi Geschäfte jetzt neu drin sind, also in Gebäuden, dann weiß ich immer noch, was da vorher
ja,
war.
Ja, natürlich. Das weiß ich auch.
Und den Bäcker gibt es auch noch, da war ich gerade drin. Das war
weißt du, wo ich immer war, Kai? Ich war immer beim Alsterhaus, gab es unten WOM, World of
natürlich,
Music.
Natürlich, natürlich.
Ich war immer da. Ich war ja so viel in der Stadt zu meinen ganzen Oboe und Ballett und alles, was ich in der Stadt hatte für Unterricht. Und ich bin immer im Jungfernstieg umgestiegen und bin zu WOM gegangen und habe CDs abgehört.
Absolut.
Prince und Falco
und Schallplatten.
Und alles.
Ja, da waren immer so Leute, die haben dann die Nadel da drauf gesetzt für einen.
Ja.
Das war vor den CDs.
Ja.
Und dann musste man immer warten und so, bis da jemand kam und das nächste Lied angespielt hat.
Ja.
Und dann gab es CDs und da gab es auch immer die neuesten Musical-CDs.
Ja, gab es alles.
Wenn am Broadway ein neues Musical rauskam, bei WOM gab es die CD dazu.
CD dazu. Ja.
Und 3 Minuten später hat es in der Stage School jeder gesungen.
Yes. So war das.
So war das damals.
Mhm.
Genau, wir sprechen auch ein bisschen über die Vergangenheit, natürlich.
Ja. Ja.
Ne? Ich habe ja gerade schon ein bisschen was aus den 80er Jahren schon angeteasert.
Ja. Ne? 70er sogar.
Ja, okay, gut. Ja, wir gehen so weit zurück, wie du möchtest.
Also, gut.
70er habe ich kein wirkliches Erinnerungsvermögen.
Nein. Jetzt nur, weil du das Schauma erwähnt hast,
genau.
Das war 70er. Aber
ja, genau,
du fragst mich, ich bin entspannt.
Eva, wie darf ich denn deine Berufsbezeichnung titulieren? Oder wie würdest du es selber machen? Du machst ja sehr viel, du bist ja sehr breit aufgestellt und du hast einen sehr intensiven Background mit dem, was du alles schon gemacht hast.
Mhm.
Wie würdest du heute, quasi jetzt, wenn wir hier so sitzen, wenn ich dich fragen würde, was machst du? Wie würdest du antworten?
Ich sage immer, und das ist mir total wichtig, ich sage immer als erstes, dass ich Schauspielerin bin.
Mhm.
Das bin ich einfach, das ist meine DNA. Egal, ob ich jetzt auf der Bühne stehe oder nicht, aber ich bin Schauspielerin. Und von dieser aus, auch mit dieser Brille mache ich dann alles andere. Das heißt, ich würde sagen, ich bin Schauspielerin und ich bin Stimmtrainerin.
Mhm.
Das ist so runtergedampft, wie ich mich vorstelle. Dann kann ich dann ausholen, sage ich, ich arbeite auch als Synchronsprecherin oder als Sprecherin. Ich arbeite als Sprechtrainerin, ich arbeite als Schauspielcoach und seit gestern sage ich auch übrigens, ich arbeite als Performancecoach, weil ich gemerkt habe, eigentlich dadurch, dass ich Schauspielerin bin, sehe ich das alles mit dieser Brille und selbst jedes Stimmtraining führt nur dazu, dass jemand besser auftreten kann oder besser performen kann. Das sind halt meine Werkzeuge, das Stimmtraining, da habe ich meine Ausbildung gemacht, aber es geht mir eigentlich immer um die Performance, um den Auftritt.
Ja. Sehr schön. Und du bezeichnest dich auch als Mentorin.
Ja, ich bezeichne mich auch als Mentorin. Das ist einfach ein Ergebnis meines langen, langen Lebens, dass ich jetzt auch mich in der Mentorenrolle sehe, auf jeden Fall.
Ich mag das Wort ja sehr gerne, weil es auch nicht so viel benutzt wird. Aber ich finde, einen Mentor oder eine Mentorin zu haben, also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich wahrscheinlich nicht perfekt gender.
Ja.
Also ich möchte niemanden ausschließen, wenn es mir nicht gelingt, richtig
zu gendern. Wir tun unser Bestes, auf jeden Fall.
Genau, wir haben es immer im Kopf dabei.
Auf jeden
und
Fall.
Und im Herzen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber über deine ganzen Tätigkeiten, also auch das Mentorin sein, sprechen wir etwas später.
Ja.
Wir drehen jetzt mal ein bisschen die Zeit zurück.
Ja.
Ich musste total lachen, als du mir das erzählt hast, dass du in diesem Werbespot mitgespielt hast.
Ja.
Möchtest du einmal kurz erzählen, was du da gemacht hast? Weil ich glaube, dass sich wirklich sehr viele an diesen Spot erinnern, was wirklich erstaunlich ist. Ne?
Das ist erstaunlich, aber das ist so eine Kampagne gewesen, die ist in Erinnerung geblieben.
Also Chapeau für die Werbeagentur.
Ja.
Ich weiß, wie schwer es ist, so ein prägnantes Thema oder einen so prägnanten Werbespot zu kreieren, der 40 Jahre später oder sind wir schon 50?
Nee, 50 noch nicht. Nee, aber ich schätze so 78 war das.
Okay.
Und das war, ich denke, wir haben bei der Markenfilm gedreht, wo alle Werbung damals gedreht wurde, glaube ich.
Ne? Mitten
die
im Wald.
War mitten im Wald in Wedel. Und es war so, dass meine Mutter ist auch Schauspielerin gewesen, Marianne Bernhardt.
Genau, sprechen wir auch noch
von
drüber.
Ihr sprechen, genau.
Genau.
Sie war gebucht für diese Werbung und es war für Schaumershampoo und sie hat ihrer Tochter die Haare gewaschen in diesem Spot. Und ich war anscheinend mit dabei beim Dreh statt Babysitter und dann fanden sie mich so süß, dass sie mich mit eingebaut haben in die Werbung. Und dann wurde ein Satz dazu erfunden und dann sollte sie zu mir sagen, Sabine, gibst du mir mal das Schaumershampoo? Und dann habe ich die Flasche hochgehalten und habe gesagt, ist es Steve? Und habe das anscheinend so süß gelispelt, dieses ist es Steve, dass meine Mutter mir gesagt hat, in der Branche von uns war das ein Jahr lang geflügeltes Wort. Ist es dies. Und das war meine erste Werbung mit vier.
Und kannst du dich erinnern? Also hast du da...
Nein, ich kann mich gar nicht erinnern.
Gar nicht?
Nee, ich kann...
ich frage mich vor allem...
Nein, ich kann mich nicht erinnern.
Da ich ja selber Werbung mittlerweile produziere, würde ich gerne wissen, was mit dem anderen Kind passiert ist, das wahrscheinlich gebucht war.
Das war gebucht und dem wurden die Haare gewaschen. Das hatte die kleinere Rolle eigentlich. Und ich war die Kleine, die man sah. Ich habe den Spot vielleicht so in Erinnerung, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn nie wieder gefunden. Also jetzt, wenn jemand diesen Spot findet, schickt ihn mir.
Genau. Das ist,
ich hätte ihn so gerne. Er muss sehr süß gewesen.
Ich werde ihn auch suchen, weil ich habe ihn vor Augen tatsächlich.
Ja, ne?
Ich weiß überhaupt nicht warum, vielleicht stimmt auch meine Erinnerung nicht, aber...
Doch, man hat ihn vor Augen. Ja, das war ich.
Okay, also das war dein Einstieg ins Showbusiness.
Yes, mit vier. Yes,
wow, krass.
Yes, ganz früh.
Super. Was ist danach passiert?
Danach habe ich direkt wieder einen Exklusivvertrag gekriegt. Das war ganz besonders damals mit sechs, glaube ich. Mit sechs oder acht, weiß ich nicht genau, für Sekumet Zahnpasta. Und das war eine Zahnpasta, die gab es nur kurze Zeit. Die war nachgemacht oder war so ähnlich wie Theramed. Theramed gibt es noch. Das sind diese Zahnpastaflaschen, die stehen, wo man raufdrücken muss, dass die Zahnpasta rauskommt.
Ja, oh ja, kenne ich auch noch.
Und das war von Sekumed, war ich gebucht und das war ein schöner Spot. Ich hatte einen erwachsenen Mann neben mir sitzen. Wir saßen so an dem Tisch und es war wie so Tagesschausprecher, die dieses Produkt erklärt haben. Und er hat so erklärt, wie toll das funktioniert. Und ich saß daneben und habe dann so gedrückt auf die Flasche. Ich glaube, es war gar nicht meine Hand, die gedrückt hat, weil ich viel zu schwach war, aber es wurde so geschnitten. Wieso? Und da weiß ich noch, dass ich, das war glaube ich auch bei der Markenfilm und ich war furchtbar aufgeregt und ich glaube, ich war krank davor und hatte Fieber und war so aufgeregt, das jetzt zu drehen. Und das war für mich ganz besonders. Und dann ging das weiter, dann war dieser Spot war auch so süß, wie dieser Schauma-Spot davor, dass ich einen Artikel in der Hür zugekriegt habe, in der Zeitschrift, Fernsehzeitschrift. Und eine Home-Story, die kamen zu uns und haben Fotos gemacht, ich am Klavier sitzend, beim Klavierspielen, ich im Garten mit meinen Puppen spielend, irgendwie so. Und ich hatte die Überschrift in der Hür zu, der süße Fratz mit der Zahnbürste. Das war also auch meine kleine Karriere als Kind. Und das war ein Exklusivvertrag. Ich habe Geld verdient und ich weiß, ich habe von all meinen Jobs, ich habe ja dann später viel Werbung gesprochen und so, mir dann als Kind einmal ein Klavier gekauft und eine Oboe.
Ach, wie schön.
Ja, das waren so meine Sachen, meine Reichtümer dann.
Super. Nur weil ich im Intro gesagt habe, dass wir das gemeinsam haben mit der Zahnpasta, muss ich natürlich erklären, weil die Spannungskurve ist so groß.
Ja, wahnsinnig groß. Ja, was hast du mit Zahnpasta zu tun?
Ich hab für Colgate Werbung gemacht. Ah, aber da war ich natürlich sehr viel älter als jetzt 4 oder 5 oder 6. Genau, aber das war auch interessant, weil es hat auch ganz viel mit Sprache zu tun und Stimme, weil Colgate hat quasi einen Werbespot gedreht mit allen ethnischen Gruppen, damit quasi die gesamte Welt einen Werbespot hat, der identisch aussieht.
Okay.
Und sie haben einfach immer die Schauspieler nur ausgewechselt. Also dann gab es das chinesische Paar, gab es das deutsche Paar. Das, ne, also ich,
du warst das deutsche Paar?
Ja, ich war sowohl deutsch als auch Österreich als auch Schweiz. Okay. Also dafür ging ich durch quasi. Und ich war der Colgate-Mann, der also wirklich in der U-Bahn-Station steht und Leute anspricht, darf ich mal ihre Zähne angucken. Also,
okay, krass. Genau.
Und das Spannende, ich mach's auch ganz kurz, war, dass wir dann dran waren, also die haben eine Woche lang gedreht, glaube ich, dann waren wir dran und haben den deutschen Spot gedreht und dann haben wir das gemacht, haben wir geprobt und so und dann merkte ich schon, wie die Leute, also das Produktionsteam die Köpfe zusammensteckte und Sorgenfalten kriegten und dann haben wir es wieder gemacht und nochmal und nochmal und nochmal und dann kam irgendwann der Regisseur und sagt so, das geht irgendwie nicht, es klingt alles so brachial und hart und es muss viel mehr charming sein und so. Und dann stellte sich raus, nachdem ich dann auch nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich habe es dann versucht so freundlich, also natürlich freundlich, aber überfreundlich zu machen, dass sie also quasi am Vormittag die französische Version gedreht haben und ihnen natürlich der Unterschied der französischen Sprache zur deutschen Sprache natürlich so extrem aufgefallen ist, dass sie dachten, ich würde unfreundlich sein.
Oh nein.
Ja, weil natürlich mit der französischen Sprache können wir nicht konkurrieren.
Nein, können wir nicht. C'est n'est pas possible.
Genau. Und dann kommen wir mit unserem, darf ich mal in ihren Mund schauen?
So. Ja. Ja.
Und deswegen waren sie verzweifelt und irgendjemand sagte, nee, das liegt einfach nur an der deutschen Sprache.
Oh, krass.
Fand ich spannend.
Ja, sehr spannend.
Oder?
Ja, total.
Das war meine Zahnpasta-Geschichte.
Das ist witzig. Das ist ja witzig. Was kann ich noch erzählen? Mir fällt gerade was ein.
Unbedingt.
Wo ich gerade jetzt die Bilder von meiner Kindheit wieder hatte, als ich meine Werbung gedreht habe. Ich habe ganz viel auch, wir haben zu Hause auch immer Theater gespielt. Ist mir jetzt eingefallen, meine Mama hat einmal ein Riesenprojekt gemacht. Zum Geburtstag von meinem Vater haben wir den Struwwelpeter inszeniert.
Oh.
Hat sie inszeniert mit ganz vielen Kindern aus der Nachbarschaft, mit meiner besten Freundin. Mhm. Und ich glaube, ich war diese Geschichte vom fliegenden Robert, der wegfliegt, ne, mit einem Schirm. Mhm. Und dann haben wir richtig eine Bühne im Wohnzimmer aufgebaut und haben das richtig alle aufgeführt.
Oh, wow.
Also wir haben schon früh gespielt. Ich habe schon früh gespielt. Und dann habe ich ganz früh auch mit allem angefangen, mit Ballett mit 6 und mit Klavierunterricht mit 6. Und habe dann auch meinen ersten Auftritt auf einer Bühne, meiner Meinung nach, war im Theater Lübeck. Mit 6 mit meiner Ballettschule, mit Ann-Kathrin Klaus hieß die Ballettlehrerin.
Auf der großen Bühne.
Okay. Ich kann mich leider nicht genauer erinnern, aber das war mein erster Auftritt. Ja.
Spannend. Auch eine Gemeinsamkeit?
Das Theater Lübeck.
Das Theater Lübeck, weil da habe ich meinen ersten professionellen Job gehabt in dem Musical Tommy. Aber ich habe da auch eben, weil du hast ja den Zauberer von Oz.
Ich habe den Zauberer von Oz gespielt, auch nochmal im Theater Lübeck.
Und Peterchens Mondfahrt.
Ah, okay.
Deswegen, als ich wusste.
Als Weihnachtsstück.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Schön dreimal am Tag, ne?
Ja, das war schön. Ich war Glinda, die gute Hexe des Nordens. Ich hatte ein rosa, wunderschönes Kostüm und bin auf einer Schaukel auf die Bühne geschwebt. Und ich habe Höhenangst. Das war für mich eine große Überwindung, aber es hat geklappt.
Als Kind. Tatsächlich.
Nein, das war als Erwachsene.
Nein. Okay.
Das war mit der Ballettschule, war als Kind und das war mit, keine Ahnung, mit über 30. Also das war als in meiner Schauspielkarriere bin ich da gewesen.
Ah,
ja,
spannend.
Ja.
Guck mal, eine große Gemeinsamkeit, das Theater Lübeck.
Das Theater Lübeck. Das Theater Lübeck, das war schön.
Tolles Haus. Ganz tolles
Haus, ne?
Und wieso Lübeck? Also das mit der Ballettschule war ja auch.
Ach so,
auch schon
ich bin in Lübeck geboren.
Aha.
Geboren und teilweise aufgewachsen. Ich bin in Lübeck geboren, dann habe ich erst in Pogez gelebt, ein ganz kleines Dorf am Ratzeburger See.
Auch schön.
Kein Mensch,
ja, war schön,
bis ich 3 war oder 4. Mhm. Und dann habe ich, bis ich 9 war, in Lübeck gelebt.
Oh, toll.
Ja, das war toll.
Ich bin großer Lübeck-Fan.
Lübeck ist so wunderschön. Wunderschön. Ich bin traurig, dass ich da nicht länger gelebt habe und meine Jugend da nicht verbracht habe, weil es einfach so klein ist und so traditionell und so schön. Aber ich habe meine beste Freundin da noch gehabt und war viel da auch als Jugendliche.
Und dann seid ihr von Lübeck nach Hamburg gezogen?
Ja, mit 9 bin ich nach Hamburg gezogen mit meiner Mama zusammen.
Und dem Klavier?
Nein, Nein, das Klavier habe ich erst in Hamburg gekauft.
Ah, okay.
Das Klavier mit, ne? Womit sind wir denn nach Hamburg gezogen? Wir hatten kein Klavier. Ich habe geübt, das ist gut, dass du das sagst, denn Klavierspielen war sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Ich habe bei meiner Oma geübt immer, die wohnte in der Nähe und die hatte einen Steinway-Flügel. Und da habe ich dann immer Klavier geübt.
Wie schön.
Bis ich mir dann mein Klavier gekauft habe.
Aber du hast ja keinen Steinway-Flügel.
Nee, ich habe mir kein gutes. Ich hatte ein Klavier.
Ja,
das
genau.
Habe ich jetzt gerade verschenkt vor 2 Wochen, weil ich jetzt ein neues mir gekauft habe.
Oh, wie schön. Ja. Oh ja, Klavier.
Klavier ist ganz wichtig.
Herzens.
Aber ich habe wirklich ganz, ganz viel Klavier gespielt. Das ist wichtig über mich zu wissen, glaube ich, weil ich habe wirklich früh angefangen und ganz viel geübt, auch jeden Tag eine Stunde geübt.
Ja.
Ich habe mal so Tagebucheinträge gefunden, wo ich mich beschwert habe, dass ich so viel üben muss. Ich habe richtig viel Klavier geübt und Fingerübungen gemacht. Und dann so.
Aber gerne? Hast du es gerne gemacht?
Weiß ich nicht.
Oder warst du ehrgeizig? Oder?
Ich war so ein bisschen alternativlos. Also meine Mama hat gesagt, ich durfte 2 Sachen nicht, bis ich 18 bin. Ich musste Klavier spielen, bis ich 18 bin, und ich durfte keine Ohrlöcher mir stechen, bis ich 18 bin. Und das habe ich beides, bis ich 18 bin, durchgehalten.
Okay.
Und habe, ja, sie fand mich wahrscheinlich begabt und deswegen hat sie das so als Auflage gemacht.
Ja.
Und ich habe viele Klavierwettbewerbe gespielt und mein Höhepunkt war, dass ich ein Mozart-Klavierkonzert in meiner Schule gespielt habe mit dem Schulorchester.
Ui.
Also ich war gut, glaube ich.
Ja.
Ich war sehr gut. Und jetzt kann ich noch spielen, aber natürlich gar nicht mehr so wie früher.
Ja, ja.
Ja, aber ich habe sehr, sehr viel Klavier gespielt und bin bei vielen Wettbewerben gewesen. Und das ist auch im Nachhinein, hat mich das auch stark gemacht für die Bühne. Ich war so aufgeregt bei diesen Wettbewerben auch. Ich war immer krank und hatte Fieber und habe es trotzdem gemacht. Und dann nach und nach ist die Bühnenangst verflogen, einfach übers Machen.
Und war das auch jugendmusiziert, was du zum Beispiel
gemacht hast? Jugendmusiziert, Lichtwag-Wettbewerb in Bergedorf, okay. Ja.
Oh, krass. Ja. Bist du da weit gekommen?
Ich bin immer weit gekommen. Ich war, glaube ich, nie Erste, sondern Zweite.
Okay.
Also, aber ja.
Wow.
Ja, so Urkunden gewonnen, dann Noten, Geld für Noten gewonnen und so.
Und bist du nicht total froh, dass du Klavier spielen kannst? Also, dass du das damals gelernt hast und
sehr,
das immer noch kannst?
Sehr. Das
oder?
Ist für mich das schönste Instrument auf der Welt. Ich liebe Klavier.
Ja,
ich liebe Klavier.
Jetzt auch in deinem Berufsfeld, in dem du tätig bist.
Ja, natürlich. Ich brauche es. Ich habe es ganz oft gebraucht.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Also, wenn ich coache zum Beispiel, ich mache viele Übungen am Klavier oder ich begleite Leute, wenn sie singen. Ich kann auch vom Blatt spielen. Also, ich kann jeden, der zu mir kommt, begleiten mit Songs.
Perfekt.
Ich spiele selber. Für mich, wenn ich mir was Gutes tun will, setze ich mich ans Klavier und spiele und singe. Das ist so für mich das Schönste auf der
so
Welt.
So ganz innerlich quasi.
Ja, wenn ich viel zu verarbeiten habe, wenn ich viel fühle,
okay,
spiele ich Klavier und singe. Oder wenn ich sehr glücklich bin oder traurig, whatever. Das ist mein Vehikel. Ja.
Aber das machst du quasi nur für dich, das machst du nicht öffentlich?
Das mache ich nur für mich.
Ja.
Ja.
Ohne
ich
Druck.
Müsste mal wieder öffentlich auch. Aber eigentlich
würdest du gerne?
Ja, weißt du was? Ich habe einen Deal gemacht. Ich werde bald mal bei einem Gottesdienst singen mit einer Jugendband.
Ui, okay.
Ja, da hatte ich Kontakt mit so ein paar Jugendlichen und habe gesagt, ich würde gerne mal bei euch singen.
Und was singst du dann?
Und dann haben sie gesagt, Deal, irgendwelche Songs, so Worship-Songs.
Ach schön,
ja,
ach, toll.
Da werde ich im Sommer einen kleinen Auftritt haben.
Uiuiui,
ja.
Und bist auch aufgeregt.
Ja, da freue ich mich mega.
Toll. Du hast ja auch nicht nur Klavier gespielt, sondern auch noch Oboe, richtig?
Ich habe Oboe gespielt, weil ich dann in der 5. Klasse in eine Schule kam in Harburg, das Friedrich-Ebert-Gymnasium, das Musikklassen hatte, sogenannte Musikklassen, wo dann ein Klassenorchester war und du musstest ein Orchesterinstrument spielen. Wie ich bei der Oboe gelandet bin, weiß ich nicht. Ich fand das immer sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob du Oboe kennst.
Das ist viel Luftdruck.
Die Leute mit sehr viel Druck, die immer rote Köpfe kriegen, weil sie so viel Druck spielen.
Kann auch nicht gesund sein, oder?
Nee, ich habe auch später, als ich dann Stimmtrainerin wurde, haben wir auch festgestellt, dass ich wirklich viel Druck hatte, den ich für die Stimme gar nicht brauchte. Vom Oboe spielen, einfach Zwerchfell, Spannung, zack, wumm. Und so, das habe ich ein bisschen gelöst über die Jahre. Aber das Schöne war, dass wir wirklich ganz viel aufgetreten sind mit dem Orchester. Das war eigentlich schön. Eigentlich noch schöner fällt mir gerade ein, dass wir auch Theaterstücke gespielt haben. Das war eigentlich noch schöner als das Orchester. Wir haben zum Beispiel den Sängerkrieg der Heidehasen gespielt. Kennst du das?
Oh, das habe ich schon mal gehört.
Oh, das ist so toll. Ein Sängerkrieg der Heidehasen. Also Hasen, die um eine Prinzessin buhlen und singen. Und ich musste den Sänger spielen, der nicht singen kann. Und musste ganz schief singen. Das hat solchen Spaß gebracht.
Vielleicht solltest du mal Florence Foster Jenkins spielen.
Wahrscheinlich, ne? Das war so, oh, Prinzessin ohne gleich. Das war das Lied und es war ganz schräg und
weißt
das
du
war
das
ganz
noch?
Toll.
Hast du noch?
Ja, ich habe gerade überlegt, oh Prinzessin, ohne Gleichen. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Schade. Und dann habe ich ein Stück gespielt, dann haben wir ein Stück wahrscheinlich für die neuen 5-Klässler oder so gemacht. Eine Zeitreise war das und ich war Kleopatra. Und hatte ein sehr schönes Kostüm und musste dann sagen, als diese Zeitreisenden vorbeikommen, habe ich den Satz gesagt, werft sie den Krokodilen vor. Und das hat meine Mama lange zitiert, weil sie das so toll fand von mir. Ich habe das geliebt. Ach, werft sie den Krokodilen vor. Da war ich vielleicht 6., 7.
Bist
Klasse.
Bist du durch die Küche gegangen?
Ja, habe das geübt und habe das lange noch zitiert in meinem Leben. Und das war ein Highlight. Also eigentlich die Theateraufführungen waren die Highlights für mich. Ich habe auch Lesewettbewerbe in der Schule gemacht. Das hat mir auch Spaß gebracht.
Aber du hast auch gesungen.
Und ich habe gesungen. Mhm. Yes, das ist jetzt, was du gesagt hast.
Genau, ich weiß nämlich, also ja. Ich weiß nicht, wer da draußen den Film noch kennt, aber es war ein monströser Hit, muss man sagen.
Sensationell.
Cinderella 87.
Oh, das war so toll. Du kennst es, ne?
Ja,
das war so toll mit Bonnie Bianco.
Bonnie Bianco.
Hercusso.
Ich hatte die LP von Bonnie Bianco.
Ja, ja, cool.
Und hoch und runter. Ich habe das neulich mal gegoogelt, glaube ich.
Ja.
Oder bei Spotify gesucht oder
ja.
so. Und es ist schon toll, ne? Also man hört dieses Lied, also Stay.
Wir sprechen von Stay. Wir sprechen von Stay.
Wir werden es nicht vorsingen, aber ihr könnt es gerne euch mal bei Spotify anhören.
Ja.
Und es ist total verrückt, was Musik mit der Erinnerung macht. Ne? Man hört diese ersten Noten.
Sofort.
Und ich sitze in meinem Zimmer und habe diese LP und sehe das Cover. Also das kommt alles sofort zurück. Ne?
Ich habe jetzt, wir waren letztes Jahr in Rom und ich habe meinen Kindern gesagt, okay, jetzt sehen wir den Film Cinderella 87, weil der in Rom spielt und dann lernen wir schon mal Rom kennen als Vorbereitung.
Ja.
Und ich habe den Film seit damals nicht gesehen. Wir haben das gesehen auf DVD und ich habe mich an alles erinnert. An jeden Satz, an jede Szene, an alles erinnert.
Und war das ein guter Film?
Und ja, ich fand ihn immer noch toll. Meine Kinder fanden ihn, glaube ich, nicht so toll, aber ich fand ihn toll. Ich fand ihn toll. Oh, das ist so schön gewesen. Und das Lied haben wir gesungen. Meine Freundin Jessie Roggemann, kennst du auch,
ja.
ist Musical-Darstellerin geworden. Ganz, ganz tolle Sängerin. Schon damals eine tolle Sängerin gewesen. Und wir haben das zu zweit performt. Ich saß am Klavier in der Schule und wir haben beide gesungen. Und das war beim Bunten Abend, der wurde eingeführt bei uns an der Schule 87, im November 87. Da haben wir das gesungen und Memory von Cats.
Natürlich.
Und zwei Jahre später haben wir nochmal mitgemacht, da haben wir gesungen Where Do Broken Hearts Go und das zweite Lied, weiß ich nicht, wir haben sicher zwei Lieder gesungen, weiß ich nicht.
Das war
sagen wir mal.
And When the Rain Begins to Fall, Pia Zadora und wer auch immer noch.
Das wäre cool gewesen. Also das haben wir gemacht und das habe ich auch geliebt, ja,
toll.
Am Klavier zu singen.
Wahnsinn.
Ja. Das war,
also
ja.
es ist alles wirklich in deiner DNA irgendwie
das ist,
richtig verankert.
Das
ne?
war so, das waren meine Hobbys, das war mein Leben. Ne? Ich habe dann auch, meine Mama hatte hohe Ansprüche, das heißt, ich musste zur Ballettschule nicht bei uns in Harburg irgendwo gehen, sondern in der Innenstadt.
Mhm.
Und meine Klavierlehrerin war auch in der Innenstadt. Ich habe meine Jugend in der S-Bahn verbracht, zu meinen Unterrichten zu fahren. Zweimal die Woche zum Ballett, einmal die Woche zum Klavier. Oboe hatte ich noch weiter weg in Othmarschen, bin ich ewig gefahren. Ich würde das mit meinen Kindern nie machen heutzutage. Ich weiß nicht, ob das früher...
Das war
mehr
normal,
so war,
ne?
war vielleicht normal.
Ja. Du, ich bin, glaube ich, in meiner Erinnerung bin ich mit 12 das erste Mal alleine nach Frankreich gefahren mit dem Nachtzug, weil es gab irgendwie so einen Schüleraustausch, wo ich auch denke, okay, krass eigentlich.
Weil
ne?
ich's mehr mache.
Ich weiß noch, die haben mich dann mit Freunden natürlich zusammen,
ja.
aber wir mussten in Paris Gare du Nord umsteigen und ich
krass,
meine,
mit 12, oh, krass.
Und ohne Telefon und alles. Ne?
Ja,
also,
eben.
Niemand wusste, wo wir sind und ob wir es geschafft haben.
Ja, ja.
aber es gab so ein anderes Grundvertrauen, glaube ich.
Vielleicht, ne?
Und
ja.
nicht so ein Überwachungs-
Ja, und also ich hatte diesen vielen Unterricht und ich hatte immer diese hohen Ansprüche von zu Hause aus. So, deswegen habe ich auch nie die Theater-AG unserer Schule besucht, weil irgendwie das war zu laienhaft, so vom Gefühl.
Okay.
Und dadurch bin ich immer mit so einer großen Professionalität aufgewachsen, die mir sicher auch mal im Weg stand, denke ich so. Es wäre ein bisschen lockerer auch gegangen. Aber so war das. So
ja.
war das. Und ich habe hohe Ansprüche gelernt von zu Hause und die habe ich bis heute. Und heute bringt mich das weiter natürlich, ne? Wenn ich coache und so.
Das heißt, ich weiß ja auch, dass du mit 6 schon das erste Mal synchron gemacht hast, ne?
Ja, ich habe auch so früh angefangen mit Synchron, bevor ich lesen konnte. Das heißt, ich musste die Sätze auswendig lernen, was man ja sowieso muss. Also eigentlich ist es auch nicht so komisch gewesen, aber ich musste die halt lernen und musste auf dem Podest, weil ich zu klein war vor dem Mikro.
Mhm.
Und habe da mit 6 angefangen. Und dann habe ich immer wieder gesprochen, synchron gesprochen und Hörspiele, TKKG und was man alles sprechen kann. Und war ich eins der Knorr-Zwillinge. Ich weiß nicht, ob du die Kampagne kennst aus unserer Jugend. Es gab von Knorr, von diesen Tütensuppen und so, gab es so eine Fernsehkampagne und da waren Zwillinge und eine Familie und das wurde in England gedreht, deswegen musste das synchronisiert werden.
Ja.
Und das war so meine feste Rolle, ein Knorr-Zwilling.
Ach schön. Also eine feste Rolle in der Werbung ist immer gut.
Sehr gut, ne?
ja,
sehr, sehr gut gewesen. Habe ich viel gesprochen.
Und aber wie hast du diesen Job gekriegt? Also ging das mit deiner Mutter? Also hat
nee,
war der
irgendwann
Agentur?
Nicht mehr. Nee, ja, ich war für Sprechen.
Irgendwann nicht mehr. Das war mit 6.
Mehr. Ja gut, mit 6 war wahrscheinlich schon über meine Mutter. Aber
genau.
Knorr-Zwilling war nicht mehr über meine Mutter.
So,
dann
okay.
war ich irgendwie, dann kannte man mich auch.
Klar.
So klar. Ich habe dann viel gesprochen.
Aber der Einstieg quasi mit 6 das erstmal zu
synchronisieren? Ich glaube, dass ich so früh angefangen habe, weil ich meine Mutter hat mich halt oft mitgenommen, statt Babysitter.
Natürlich.
So, und dann war ich halt im Studio und dann, ja, sprich du auch mal. Wahrscheinlich war das so. Also ich kann mich nicht erinnern.
Genau. Da würde ich gerne kurz mal eben einhaken.
Ja.
Mal kurz, wir müssen mal einmal kurz über deine Mutter reden.
Ja, gerne.
Jetzt hast du sie auch gerade so oft erwähnt. Ja, genau. Also für alle da draußen, also die Mutter von Eva Weißmann ist Marianne Bernhardt. Und genau, vielleicht möchtest du einfach erzählen, weil also ich hatte Marianne nie, also Marianne war bei uns auf der Stage School Sprechlehrerin.
Ja.
Ich hatte sie leider nicht, ich hatte jemand anders und ich hätte sie gerne gehabt.
Ja, ja.
Und einmal nur vorweg, ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast schon erzählt, aber meine Schwägerin war auch auf der Stage School. Ich habe sie dann später erfolgreich mit meinem Bruder verkuppelt. Und sie hat mir neulich erzählt, als wir über dich sprachen, Eva, sagte sie, ah ja, also ich, jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich die Sprachübung von Marianne Bernhardt.
Ja.
Und da war ich so berührt, weil ich dachte, wie toll, dass einfach wirklich so viele Jahrzehnte später diese Übungen quasi immer noch Teil ihres täglichen Ablaufs im Theater sind. Ne?
Ja. Ja, meine Mutter war eine tolle Frau, muss ich mal sagen. Mein großes Vorbild natürlich.
Ja.
War auch Schauspielerin mit Leib und Seele.
Mhm.
Und hat dann, als ich Kind war, hat sie angefangen zu singen, klassischen Gesang, ganz viel zu machen. Wir wohnten da in Lübeck und sie hat nicht mehr so viel spielen können, weil mein Vater auch wollte, dass sie zu Hause ist. Das war so ein bisschen 70er Jahre mäßig und er war Südamerikaner und dachte, die Mutter muss beim Kind sein. Und das war für sie nicht so einfach, dass sie nicht mehr so spielen konnte, wie sie das wollte. Und dann hat sie sich neue Wege gesucht. Das finde ich im Nachhinein eigentlich ziemlich cool von ihr, dass sie einfach geguckt hat, was macht sie jetzt mit ihrer Kreativität und hat dann angefangen zu singen. Und ich weiß, dass ich oft beim Einschlafen sie gehört habe, wie sie Gesangsübungen gemacht hat. Und hat richtig nochmal eine Karriere als klassische Sängerin gemacht. Also hat Mozart gesungen und Bach und Kantaten in Gottesdiensten und hat dann eigene Programme gemacht, wo sie dann, sie hatte ein ganz schönes Programm über Mozart, wo Dietmar Müß Briefe gelesen hat von Mozart und sie hat mit Olaf Heye, glaube ich, einem Sänger zusammen dann Duette gesungen von Mozart und so. Also sie hat sehr, sehr viel gesungen dann.
Wie alt warst du da?
Da war ich vielleicht 8, 10, 12, so meine Jugend lang und hatte ganz viele Auftritte gemacht, so in Herrenhäusern und überall ist sie hingefahren und ist aufgetreten. Und da habe ich sie immer bei begleitet und habe hinter der Bühne ihr geholfen. Also das heißt, ich habe das Kostüm zugemacht oder habe irgendwie einen Kaffee gebracht oder irgendwie, ich habe immer geholfen hinter der Bühne und habe zum Teil auch manchmal sie begleitet am Klavier bei Auftritten und habe dadurch sehr, sehr viel so dieses ganze Auftrittsleben mitgekriegt, so ganz.
Auch hinter der Bühne vor
allem. Hinter der Bühne sehr, sehr viel mitgekriegt und dann waren Maskenbildner dabei und wir hatten Perücken dabei und also dieses Ganze, sie hat Sachen selber genäht, ihre alten Kostüme hat sie dann bei der Staatsoper, hat sie Kostüme gekauft und dann nochmal weiter genäht und verziert und das habe ich alles so mitgekriegt. Das war,
ich glaube ja auch tatsächlich, dass es, also wenn das so in einen übergeht, dieses Theaterleben, hat das, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass man nicht ganz oft im Theater war und etwas gesehen hat, sondern die Energie und Atmosphäre hinter der Bühne aufzusaugen. Und wenn einem das gefällt, ist man, glaube ich, bereit, das selber zu tun. Und wenn man das als Kind schon lernt. Ne?
Das habe ich, also beim Theater habe ich das ganz viel erlebt mit ihr und auch im Studio. Da war ich halt auch ganz viel, guck, wie statt Babysitter war ich halt mit im Studio und deswegen habe ich dann angefangen zu sprechen und ich war ganz, ganz viel einfach dabei, auch bei Partys in Studios oder wenn sie bei Aufnahmen war. Sie hatte eine sehr gute Freundin, Elisabeth Kühls, die hatte ein Studio in der Böckmannstraße in St. Georg, so ein Kellerstudio und dann haben sie da, ich weiß gar nicht was, sie haben da Sendungen gemacht und CDs aufgenommen und gesungen und ich war halt immer mit und immer wenn ich in Studios gehe, fühle ich mich sofort zu Hause und wohl. Das ist richtig beruhigend für mich. Weil
es in einer prägenden Phase deiner Kindheit passiert ist.
So geprägt davon, geprägt, die ganze Branche. Die ganze Studiowelt, die ganzen Sprecher und
die
Tonleute,
Kollegen,
die
Menschen,
die Menschen da, dieses Ganze, dieses Lockere und Coole. Das denke ich oft, Kai. Ich fühle mich ja nicht so alt, wie ich bin. Ich bin jetzt 49 und ja, vielleicht fühle ich mich auch so alt, aber ich denke
Wie lange noch? Wie lange noch?
Noch ein halbes Jahr bin ich.
Achso, dann bist du. Ich werde nächsten Monat 50.
Ja, Wahnsinn. Wir sind selber Jahrgang.
Aber wir sehen super aus.
Wir sehen sehr, sehr gut aus für unser Alter, auf jeden Fall.
Das photogeshoppte Foto
gibt's. Auf jeden Fall. Aber was ich sagen will, ist, ich denke manchmal, dass ich auch eine Jugend in mir trage durch den Job. einfach dadurch, wie wir in unserer Branche miteinander umgehen oder wie wir gekleidet sind oder so. Weißt du, ich habe Freundinnen, die haben viel gesetztere Jobs und die tragen ganz andere Kleidung allein schon. Ja. So, die können nicht in Sneakern irgendwo hingehen, aber ich kann das halt.
Ja.
Und das hält mich jung.
Ja, das verstehe ich total.
Oder es ist so eine Lebenseinstellung. Ich denke manchmal, ich werde mit 60 auch so sein. Und mit 70 wahrscheinlich auch.
Ja, ich glaube, wir sind nicht so in so Konventionen verfangen. Ne? Oder wir müssen nicht irgendwas erfüllen, weil also mir ist es auch, ehrlich gesagt, immer wirklich super egal, wie ich aussehe. Also natürlich gepflegt, logischerweise, aber so vom Stil bin ich auch. Früher war ich immer sowieso, also alle, die mich kennen, werden lachen, aber ich hatte immer Jogginghosen an.
Echt?
Weil ich immer dachte, okay, ich gehe abends ins Theater und muss mich da 10-mal umziehen und natürlich möchte ich am Tag einfach so bequem, wie es irgendwie geht, durch die Gegend laufen. Ja. Und so. Und das habe ich auch immer so durchgezogen. Mach ich immer
cool.
Noch.
Also. Ja, das ist gut. Das hält jung. Und ich denke auch, wenn man so einen Beruf hat, für den man so brennt wie ich, und was mich so begeistert, ich denke auch nicht über Rente nach. Zum Beispiel niemals werde ich in Rente gehen. Oder dass ich so darauf warte, wann kann ich endlich jetzt Golf spielen gehen oder wann kann ich endlich meine Reisen machen. Es gibt nichts, auf das ich warte, so was dann endlich kommt, sondern alles, was ich liebe, mache ich jetzt. Und das will ich halt, solange ich irgend kann, machen.
Ja, und ich glaube, das ist total gesund. Hier und jetzt, man sagt das ja immer, man muss jeden Tag so genießen, als wäre es der Letzte und so, aber ich glaube tatsächlich, dass das so viel dran ist, weil ich kenne mittlerweile mehrere Menschen, die einfach sehr früh verstorben sind und ganz bestimmt auch bis zu dem Tag auch ein tolles Leben gelebt haben, aber genau dieses, das mache ich dann nächste Woche, ist halt schwierig, ne, weil es kann halt... Ja. Vielleicht kann er nächste Woche geben, also ohne jetzt so pessimistisch zu sein.
Ja, nein, ich verstehe, was du meinst.
Das kann halt passieren und das finde ich toll bei dir, dass du sagst, ich brenne jetzt und heute. Und nächste Woche brenne ich auch noch, aber das gucken wir dann nächste Woche an.
Ja, und das ist wichtig. Und auch Sachen zu sagen, die man auf dem Herzen hat oder Menschen zu sagen, dass man sie liebt, das sind alles Sachen, auf die man nicht warten soll. Mhm, ich sage das oft meinen Kindern, ich gucke sie dann an, sehr kitschig, glaube ich, und sage ihnen, dass sie wissen, wie sehr ich sie liebe. Und das ist wichtig. Warum soll ich das nicht sagen?
So. Und an dieser Stelle muss ich kurz sagen, ich habe dir gestern eine Podcast-Folge empfohlen.
Ja.
Ein Gespräch von James Corden und Jay Shetty.
Ja.
Wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, weil ganz toll.
Da auch, ich komme gerade drauf, weil er auch mit seinem 12-jährigen Sohn spricht über das Thema Veränderung und Liebe. Und das lohnt sich alleine wegen dieser Passage.
Das
tun wir in die Shownotes.
Die Folge, weil die ist wirklich, die fand ich auch toll. James Corden ist ja sowieso toll, aber dass er so toll ist, wusste ich nicht. Also so reflektiert und tiefsinnig.
Ja, ich war auch wirklich überrascht und ich mochte das wirklich, wie er auch so viele private Dinge erzählt hat. Und nicht des Erzählens wegen, nicht des Erzählens. Also nicht, um es einfach nur zu erzählen,
sondern weil er was zu sagen hatte.
Genau, also die Stelle schneiden wir gleich.
Lass mich mal kurz überlegen, wir waren bei meiner Mutter, ne? Ich habe noch viel zu wenig erzählt von ihr eigentlich. Oder was möchtest du sagen?
Ja. Genau, ich wollte kurz einen Schritt bei dir weitergehen, aber es hat auch mit deiner Mutter zu tun, weil du bist ja dann auf die Stage School gegangen, wegen Dieter Seidel.
Ja, das muss ich erzählen.
Das erzählst du. Und mein Bogen ist der, weil ich nachher wissen will, ob deine Mutter dich jemals unterrichtet hat auf der Stage School.
Ah ja, das kann ich auch dann noch erzählen. Genau. Genau.
Du bist auf die Stage School.
Also, warum war ich auf der Stage School? Die Stage School ist ja Hamburgs oder Deutschlands bekannteste private Musicalschule.
Und
man auf die Stage School gehen.
Ja.
Ich war auf der Stage School wegen Dieter Seidel tatsächlich. Das heißt, ich habe mit 16, ich muss vorher anfangen, ich habe mir dann überlegt, was ich beruflich mache. Im Nachhinein denke ich oft, ich habe das halt schon immer beruflich gemacht, was ich jetzt mache, weil ich habe so früh angefangen und das hat sich immer schon so professionell angefühlt, dass das eigentlich ein fließender Übergang war, so vom Teenie in den Job.
Ja.
Ich habe dann auch gedreht, zum Beispiel für Peter Strom und Insel der Träume. Auch als Teenie habe ich so Sachen gedreht. Ich war auch mal in einer Agentur, bei Höppel war ich.
Kenn ich
das
nicht.
Ist so eine Kinderagentur.
Aber ich kenne auch Insel der Träume nicht. Was
nee,
ist denn das
war
bitte?
So eine Serie, so eine ganz, ganz kitschige Serie, die in der Karibik, glaube ich, spielte, wo dann so Wunder passiert sind, im ZDF.
Okay, und warst du in der Karibik?
Ich war in Hamburg, der Part in Hamburg leider, mit Hans-Peter Korf als meinem Vater. Das war toll, da habe ich gedreht. Peter Strom war auch ganz toll. Da war ich mal wieder Italienerin. Da war ich irgendwie eine Tochter von einem Mafia-Boss, der gestorben ist. Und da musste ich weinen und da weiß ich, das erste Mal habe ich diese künstlichen Tränen gekriegt, dieses
Glycerin,
wo man dann weinen muss. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe oft Italienerinnen gespielt, fällt mir gerade ein, weil ich so italienisch aussehe.
Und auch sprichst.
Und auch spreche, sì, claro, parlo italiano. Ich habe gedreht für die Sesamstraße mit Samson.
Ja, ich auch.
Du auch?
Habe ich auch gemacht.
Und ich war als Italienerin gebucht und musste Italienisch sprechen mit Samson.
Lustig.
Ja, Wie kam ich darauf? Ah, was ich beruflich machen wollte. Ich habe überlegt, Psychologie zu studieren eigentlich. Habe auch mal über Medizin nachgedacht, hatte aber Angst vor der Anatomie. Das hätte ich damals nicht geschafft, glaube ich. So psychisch. Und dann habe ich ein Theaterstück gesehen von der Stage School. Das Abschlussstück damals war Johnny Johnson von Kurt Weill. Ein Stück wurde in den Kammerspielen gespielt. Und da war die Hauptrolle war Ingo Braun. Kennst du den? Ein ganz cooler Typ. Oh, den habe ich verehrt. Ingo Braun, wenn du das hörst. Ah! Also, der war die Hauptrolle, Johnny Johnson. Und dieses Stück, Kai, war so toll, hat mich so berührt, so berührt und begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das will ich als Beruf machen. Ich möchte Menschen berühren und zum Fühlen bringen. Das war mein Motto damals mit 16. Und dann habe ich so erste Schritte gemacht. Das heißt, ich habe angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen bei Laurie Shop. Kennst du die?
Ja, war auch meine Gesangslehrerin. Echt? Ja, die war bei Cats damals.
Ja, so eine ganz schmale, blonde.
Das ist ja super witzig. Als ich vorhin durch die Straßen ging, habe ich an Laurie Shop gedacht.
Siehst du? Bei Laurie Shop hatte ich Gesangsunterricht. Da hatte ich noch bei einer anderen, da weiß ich den Namen nicht mehr. Oh, so lange her. Dann habe ich erste Schauspielworkshops gemacht. Bei Mehmet Gülbeljas habe ich einen gemacht.
Entschuldigung, das finde ich jetzt gerade super verrückt, dass du gerade Laurie Shop erwähnt hast.
Ja, bei der hatte ich Gesangsunterricht.
Hi Laurie. If you ever listen to this.
She went back to the States,
ja,
I know this.
Bei VH1 ist die. In,
wirklich?
Ich habe sie gegoogelt irgendwann mal. Ja. Oh, gemacht toll. Da so ein Education-Programm oder so.
Die war toll.
Toll, ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Genau, ich habe Schauspielworkshops bei Mehmet Gülbeljas habe ich einen gemacht. Und bei Dieter Seidel habe ich einen gemacht. Der andere und ich hieß das. Und ich weiß nicht genau, Improvisation und alles mögliche.
Das war alles vor der Stage School.
Vor der Stage School. Dann habe ich auch einen Workshop gemacht bei der Stage School. So einen Wochenworkshop, den berühmten. Den habe ich nach dem Abi gemacht.
Ja.
Und ich wollte auf die Stage School, weil ich wusste, Dieter Seidel, wegen dem ich jetzt Schauspielerin werden wollte, war da Dozent. Das heißt, und das ist witzig im Nachhinein, ich wollte gar nicht Musical-Darstellerin werden, sondern ich wollte Schauspielerin werden und wusste, der, den ich so überzeugend fand mit seiner Arbeit, ist da Dozent, also gehe ich da hin und lerne singen und tanzen, weil das brauche ich ja auch als Schauspielerin, als gute Schauspielerin.
Genau.
Deswegen bin ich auf die Stage School gegangen. Aber ich war nie so ein Musical-Fan, dass ich jetzt Musical machen wollte. So. Und dann habe ich, aber dann habe ich erstmal Abi gemacht. Dann wollte ich eigentlich ins Ausland gehen, aber meine Oma war sehr krank und ich wollte hier in Hamburg bei ihr bleiben. Dann habe ich also gesagt, okay, ich mache das, was ich im Ausland machen wollte in Hamburg und habe ein Jahr lang eine Sprachausbildung gemacht. Deswegen spreche ich so viel Sprachen.
Wie viel sprichst du?
Ich spreche 5, glaube ich. Ich war bei Berlitz und habe eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachen-Hostess. Ein Jahr lang. Also auch gelernt, wie man kellnert und ein gutes Menü macht und oder so. Ja, als Hostess arbeitet und da hatte ich Englisch nochmal vertiefend. Französisch, Italienisch, Spanisch. Französisch, Italienisch, Spanisch hatte ich nicht auf der Schule. Ich hatte auf der Schule nur Englisch und Latein. Und dann habe ich diese drei Sprachen in einem Jahr gelernt und konnte von meinem Papa noch Portugiesisch, der aus Brasilien kommt. Deswegen, und diese ganzen Sprachen kann ich so rudimentär, weil ich sie nur ein Jahr gelernt habe. Aber jetzt habe ich mehr mit Italienern zu tun gehabt und habe gemerkt, das kommt so zurück. Und ich erinnere mich so, wie die Vergangenheitsform geht und wie das alles ist. Spanisch habe ich mehr mit zu tun gehabt, spreche ich besser. Französisch spreche ich ein bisschen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, habe ich die Sprachen zu mir geholt nach Hamburg. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde aufgenommen und war an der Stage School.
Wow.
Yes.
In welchem Jahr war das?
95.
Und du bist gegangen?
97, ich war 2 Jahre
auf
der Stage
School. Und da bin ich gerade auf die Schule gegangen. Da haben wir uns gerade verpasst.
Deswegen kennen wir uns nicht von der Schule. Wir kennen uns vom Sehen, von danach
oder so. Von ganz vielen anderen Begegnungen, ja genau.
Irgendwie so.
Aber nicht von der Schule, ja.
Und dann hatte ich Dieter Seidel als Dozent und das war super. Dieter Seidel hatte ich, Jens Weißer hatte ich, der war toll. Ich hatte ein paar gute Schauspieldozenten auf der Stage School. Dann hatte ich, meine Mama hatte ich nicht regulär im Unterricht, aber sie hat dann einen ganz tollen Workshop gegeben, einen Balladenkurs, wo wir Balladen gesprochen haben. Ich habe den Taucher gesprochen von Schiller und Monika Hein war dabei, die heute auch Stimmtrainerin ist und viele andere auch. Und dann sind wir aufgetreten im Atrium in so einem kleinen Theater in der Bernstorffstraße.
Ach, das kenne ich auch noch.
Ja, ich weiß gar nicht, wie der Abend hieß, aber das war toll. Und von meiner Mutter habe ich viel gelernt. Ich habe, was das Sprechen angeht, eigentlich nur von meiner Mutter gelernt und profitiert.
Und war das schwierig, dass du auf derselben Schule warst, wo deine Mutter auch?
Ja, ich glaube, es war ein bisschen doof. War schon. Ich hatte sie ja nicht regulär im Unterricht, das war schon gut.
Aber sie war halt da.
Sie war halt da und ich glaube, das war eigentlich ungünstig für alles. Ich glaube, ich wurde da auch ein bisschen strenger angeguckt, als so bin ich so richtig mitgelaufen. Das war, ja, ich glaube, das war nicht so einfach. Dann bin ich ja auch gegangen von der Schule, das war, glaube ich, auch blöd für alle so ein bisschen.
Bist du auch früher gegangen?
Ja, ich bin auch früher gegangen.
Auch.
Ja.
Guck mal, wir haben so viel,
wir haben viel
also
gemeinsam.
Nicht nur Zahnpasta.
Ja, weil mir dann ist Dieter Seidel gegangen. Ich weiß ja, der ist dann von der Schule gegangen. Und dann wollte ich irgendwie so gefühlt auch gehen oder mitgehen. Und dann habe ich nochmal bei Jens Weißer ein Aufbaujahr gemacht. Jens Weißer kennst du nicht,
nur
ne?
Nur vom Namen.
Der hat sehr krass unterrichtet. Bei dem habe ich so Genauigkeit gelernt. Ich denke immer so, meine Schauspielskills bei Dieter Seidel habe ich so das Freie auf der Bühne gelernt und improvisieren und mit Impulsen gehen und so. Und bei Jens Weißer habe ich dann das ganz Genaue. Wie hebe ich die Tasse auf und wo stelle ich sie ab und wie kann ich das wiederholbar machen und diese ganzen Sachen habe ich ganz krass bei ihm gelernt. Und dann habe ich mir einen Strasberg-Lehrer gesucht, weil ich wollte unbedingt Strasberg lernen, die Methode. Ich wollte am liebsten nach New York gehen und dann habe ich gedacht, okay, ich hole mir das nach Hamburg. Ich habe mir immer alles nach Hamburg geholt, was ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich jemanden gefunden, Michael Laie, der war auch Schauspieler, hat ganz, ganz viel Theater gespielt und der hat Strasberg auch, ich glaube, bei Walter Lott hat er auch Kurse gemacht. Das war so ein ganz berühmter Lehrer damals. Und bei dem habe ich dann Kurse gemacht. Dann habe ich eine Gruppe organisiert, Kai. Mhm. Da war zum Beispiel Alfonso Lossa dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ein sehr schöner Schauspieler.
Ja, kenn
und
ich.
Mehrere. Rasmus war dabei und Annabelle und Insa. Ich habe viele Freunde mitgenommen. Mhm. Und dann sind wir immer zu dem rausgefahren nach Wedel und haben bei ihm Strasberg-Training gemacht in der Gruppe.
Und einfach selber.
Sense Memory und alles Mögliche. Selber organisiert. Stuhlentspannung, die beste Übung der Welt. Kennst du die Stuhlentspannung? Wenn man sich so über den Stuhl hängt und dann muss man gucken, wo man verspannt ist und dann schickt man die Stimme dahin und macht überall, wo es verspannt ist und geht durch den ganzen Körper. Es ist so eine tolle Übung. Das haben wir gemacht. Und Sense Memory haben wir gemacht und Private Moment haben wir gemacht. Ganz, ganz viele Übungen. Dann habe ich meine Vorsprechrollen mit ihm gearbeitet. Ich habe ganz viel, am Theater braucht man Vorsprechrollen, muss ich mal kurz erklären. Wenn man sich an einem Theater bewirbt, schickt man seinen Lebenslauf und sein Foto und so und dann wird man eingeladen zu einem sogenannten Vorsprechen. Am Theater heißt es Vorsprechen, es gibt beim Fernsehen heißt es Casting, beim Musical ist es Audition und beim Theater ist es Vorsprechen. Und ich war ja Schauspielerin, nicht Musical-Darstellerin, das heißt, ich habe keine Auditions gemacht, sondern Vorsprechen. Und meine Vorsprechrollen, dann hat man verschiedene Rollen, zeigt man verschiedene Facetten von sich, was Klassisches, was Modernes, was Lustiges, was Tragisches. Die habe ich gearbeitet mit Dr. Horst Antlitz.
Oh, wir haben noch eine Gemeinsamkeit.
Der Doc war eine Kapazität an der Stage School. Er hat an der Stage School Theatergeschichte unterrichtet, war zweimal promoviert, einmal als Mediziner und einmal, glaube ich, in Theaterwissenschaften und hat dann Privatunterricht gegeben. Und beim Doc habe ich ganz, ganz viele Stunden genommen und meine Rollen gearbeitet mit ihm.
Wirklich, ne? Ich bin gerade völlig sprachlos, weil der Doc, den habe ich privat auch nebenbei, also ich habe dann ja irgendwann die Schule verlassen und der Doc sagte, du hast irgendwie Potenzial, ich sehe da was in dir, bla bla. Und dann hat der mich vorbereitet auf die ZBF, Schauspielprüfung.
Siehst du?
Der wollte unbedingt, dass ich diese Prüfung mache.
Ja.
Und das hat Doc Antlitz, das habe ich dem zu verdanken.
Toll.
Also,
toll. Ja,
wow.
Ja.
Ich sehe ihn gerade vor mir, ich sehe gerade die Situation.
Der war toll.
Der war so wohlwollend.
Ja.
Der war echt streng.
Sehr streng.
Boah, der
sehr
hat mich
streng.
Echt auseinandergenommen. Aber der war wohlwollend und der hatte irgendwie, ja, der hatte so einen Drive, ne?
Ja.
Der Doc.
Und der hat an mich geglaubt. Eigentlich muss ich sagen, im Nachhinein, der hat richtig an mich geglaubt, Kai.
Mhm.
Der hat dann auch, der war sauer, als ich meine Kinder gekriegt habe und als ich angefangen habe zu unterrichten. Du musst spielen, du gehörst auf die Bühne.
Mhm.
Und der hat meine Vorsprechrollen mit mir so gut gearbeitet in der Stage und bei ihm zu Hause war ich auch und habe sehr viel mit ihm gearbeitet. Und dann habe ich mit Michael Laie meine Sachen gearbeitet, mit Strasberg-Methode. Und das war der Hammer mit dem. Ich habe mit dem was ganz Tolles erlebt. Ich habe dann einen Job gehabt für Bibel-TV. Das war ein Sender, der gegründet wurde und die wollten von professionellen Schauspielern Bibeltexte lesen lassen.
Mhm.
90 Bibeltexte. Rainer Luxem war der Mann und ich war die Frau.
Rainer Luxem war
in Lübeck am Theater. Daher kennst du den.
Ja, der war in Anna Tefka, war der
Tefke. Ja, ganz, ganz toller Schauspieler. Wir beide waren die Protagonisten für Bibel-TV und ich habe diese Bibeltexte professionell als Schauspielerin vorbereitet.
Mhm.
Und ich habe mit Michael Laie das vorbereitet und gelesen und er hat mich gecoacht und ich weiß noch, wie er mir beigebracht hat, dass man Texte neutral sprechen muss und nicht seine Klischees draufsetzen soll, wenn dann in dem Sündenfall die Schlange, dass die Schlange nicht böse klingen muss oder so, sondern dass das ganz anders sein kann. Ich weiß, ich habe gesessen und geheult mit dem. Das war so eine tolle Arbeit.
Wow.
Ja, und dann habe ich die ZAV-Prüfung gemacht und wurde auch aufgenommen sozusagen als Schauspielerin.
Hast du die auch im Kreuzweg gemacht hier am Steindamm?
Ja, bei Herrn List. Herr List war auch mein Fan.
Genau,
Herr List hat immer an mich geglaubt. Der kam auch zu meinen Vorstellungen, hat es angeguckt und so.
Wie lustig, ja, weil das war nämlich auch, da habe ich auch meine Prüfung gemacht, auch bei Herrn List. Und ich hatte so eine mit Doc so eine Szene gemacht. Ich weiß leider nicht mal, die Kassette von Karl Sternheim. Sternheim, weiß ich nicht.
Ja, ja.
Und wir hatten so eine Szene, wo ich auf dem Tisch stand. Aber dieses Büro, in dem man da seine Prüfung gemacht hat, hatte ja so eine Bühne.
Ja.
Und dadurch war quasi, ich konnte nicht auf dem Tisch stehen, weil ich da relativ groß bin. Und dachte so, okay, alles klar, das können wir schon mal nicht machen.
So,
genau, aber ach, wie lustig. Wir haben echt ganz schön viel
gemeinsam
gemacht, ohne dass wir es wussten.
Ohne dass wir es wussten, parallel, nebeneinander hier in Hamburg. Kreuzweg. Davor habe ich auch gesungen. Was habe ich gesungen? Weiß ich gar nicht. His Eyes on the Sparrow vielleicht. Weiß ich nicht. Da hat mich Thomas Grubmüller begleitet. Thomas, den habe ich mitgenommen.
Ja. Meine Fresse.
Ja, das war toll. Das war toll. Die ZAV-Prüfung. Das war mir ganz, ganz wichtig.
Ja.
Das war dann so mein Abschluss als Schauspieler.
Muss man einmal kurz vielleicht erklären. ZAV-Prüfung für jemand, der jetzt mit dem Thema gar nicht weiß, worüber wir hier gerade reden.
Das ist so, wie kann man es erklären? Eine staatliche...
Ja, man ist ein staatlich anerkannter Schauspieler, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist so die wichtigste Prüfung,
die man machen kann.
Damit man als Schauspieler irgendwie...
anerkannt wird, vermittelt wird, die sind dann auch wie eine Arbeitsagentur.
Genau.
So, aber also wie eine Agentur haben mir auch Jobs verschafft, da ist man in der Kartei drin mit Fotos und.
Genau, gibt es auch immer noch und
gibt's immer noch.
Eigentlich ganz toll, weil
ist
auch gerade für Schauspieler toll, weil man muss die Agentur nicht bezahlen, weil sie staatlich ist.
Ja, genau.
Wenn die einen vermitteln.
Die haben auch Zuschüsse zu Fotos gezahlt.
Genau, und Videos
und
auch.
Und zu Vorsprechen und Videos.
Genau, und Fahrtkosten und so. Das war schon toll, wenn man da drin war.
Thema Fotos ist auch ein schönes Thema. Ich muss dringend neue Fotos machen. Aber das ist immer so, als Schauspieler ist doch immer so ein Hype, zu wem man geht, wer jetzt in ist und wer einen am besten einfängt, die Persönlichkeit.
Und wie ist der Look gerade?
Wie ist der Look gerade und so, habe ich tolle mit Alex Lipp und
Alex
Rosa
Lipp,
Frank.
Ich wusste,
und so.
Dass du jetzt Alex Lipp.
Alex Lipp war meine Heldin.
In Ahrensburg.
Ich wusste, tolle Bilder gemacht.
Alle waren
ganz
bei Alex
tolle
Lipp.
Bilder.
Alle waren
bei Rosa
Alex
Frank
Lipp.
War ich auch. Rosa Frank war auch toll. Und bei Thomas Leidig war
ja,
ich.
Klar,
ja,
natürlich.
Da muss ich jetzt auch wieder hin.
Ja.
Will ich dieses Jahr. Thomas, ich komme dieses Jahr. Versprochen. Also,
genau, und dann Stage School hast du verlassen. Und was ist denn dann passiert?
Also, da ist was Interessantes passiert. Ich habe bei Dieter Seidel mitspielen dürfen beim Sommernachtstraum. Der hat das als Abschlussstück gemacht an der Stage School. Und ich war im ersten oder zweiten Jahr, das weiß ich nicht mehr. Ich war noch vielleicht im ersten Jahr sogar. Und durfte mitspielen als kleine Elfe, als Elfe Senfsamen. Und Dieter Seidel hat ja so ganz experimentell gearbeitet mit ganz wenig Bühnenbild und ganz modern auch irgendwie. Und da waren wir auf Tour. Wir haben einmal in der Speicherstadt gespielt, wo später der Jedermann lange gespielt wurde.
Auf
dieser Bühne haben wir das gespielt. Dann haben wir in Berlin gespielt. Dann haben wir in einem Kloster Eubin an der Grenze zu Polen gespielt. Mhm. Klosterruine. Und auf Rügen beim Kap Arkona haben wir Freilufttheater gemacht. Und das war toll. Dann lebten wir alle in einem Haus zusammen. Es war so ein bisschen kommunenmäßig und das war sehr, sehr cool. So als junge Schauspielerin, das war richtig, richtig cool. Und dann war ich mit der Stage School fertig und dann habe ich wieder den Sommernachtstraum gespielt, aber in einer ganz anderen Fassung, nämlich im Schmitz Tivoli als Musical. Mhm. Hat Martin Lingnau die Musik geschrieben und Sigrid Andersson hat Regie gemacht, die ja heute ein ganz, ganz erfolgreiche Schauspielcoachin ist. Sigrid Andersson-System.
Ach so, ja, doch.
Die Tankstelle in Berlin.
Die Tankstelle, genau. Meine beste Freundin ist da, genau.
Siehst
deswegen
du?
Klingelt's gerade.
Ja, und dabei, die hat damals bei uns Regie geführt, beim Sommernachtstraum. Edith Jeske hat die Texte geschrieben, es wurde eine CD produziert. Ich war wieder als Elfe dabei und die Elfen im Tivoli waren dann Tivoli-Elfen, das heißt, ich sah aus wie eine Biene mit einem Reifrock, so ein Streif wie eine Biene und hatte eine Perücke und Fühler. Und guck mal, kleine Rolle, ne? Eigentlich eine Elfe, aber furchtbares Theater gemacht, dass man gut geschminkt ist und geklebte Wimpern
natürlich,
hat und
richtig,
alles,
richtig
wie
Theater.
Es am Theater alles so ein bisschen over the top ist. Und da war ich bestimmt ein Jahr, das wurde dann nochmal wieder aufgenommen.
Wer hat da mitgespielt noch? Weißt du das?
Da hat mitgespielt. jetzt muss ich mich
Name
erinnern.
Dropping.
Ines Baric war die Hermia. Kerstin Marie Mäkelburg war die Helena.
Mhm.
Mega. Tillmann Maddaus war Lysander. Jetzt fallen mir die Namen nicht ein.
Egal.
Wie peinlich.
Nein,
Bernhard Hoffmann hieß er. Bernhard Hoffmann.
Oh, mit dem habe ich
war
sehr,
der Puck.
Mit Bernhard habe ich
gespielt,
sehr,
ne?
sehr lange gespielt. Und was für ein toller Mann.
Oh, der war toll. Der war der Puck.
Ja.
Dann war Wolfgang Noack, der witzigerweise schon mit meiner Mutter gespielt hatte auch, hat auch bei uns gespielt, bei der Oberon und bei der, ich glaube, bei der Wiederaufnahme. Und mein erster Oberon war Urs Affolter. Kennst du den?
Ja, natürlich.
Ein so toller Schauspieler. Oh, den mochte ich so gerne. Und dann waren wir Elfen. Mit mir war Patricia Weinkopf, die war mit mir auf der Stage School. Natascha Fahlendieck, wie heißt jetzt anders? Tashi.
Tashi,
die,
ja,
Tashi
natürlich.
War auch eine der Elfen. Dann war Andrea Steinitz, war die Hermia auch?
Ja, Wahnsinn.
Weil Dorina hat auch mitgespielt als Titel. Nee, Moment, stopp. Andrea Steinitz war bei Dieter Seidel und Dorina war bei Dieter Seidel. Mhm. Aber Patricia und Natascha waren bei im Schmitz-Tivoli mit mir. Ja. Ja, das war toll.
Und dann hast du weitergespielt?
Dann habe ich weitergespielt. Dann habe ich angefangen, richtig als Schauspielerin zu arbeiten. Das heißt, ich habe gespielt in Lübeck, habe ich den Zauberer von Oz gespielt. Mhm. Ich habe einmal die Buhlschaft spielen dürfen. Im Jedermann gab es in Lübeck eine Inszenierung und das war toll für mich.
Ach, toll.
Natürlich, die Buhlschaft ist ja eine Mega-Rolle, ne? In einem schönen roten Kleid mit einer langen Perücke. Sah ich sehr, sehr gut aus.
Und wann hast du quasi die Seite gewechselt? Ab wann, also was ist passiert, als du dann irgendwann Dozentin wurdest?
Ja, ich habe ganz früh angefangen zu unterrichten, komischerweise, schon mit Anfang 20 wurde ich schon gefragt, mein Mann ist Pastor und da, wo er studiert hat, wollten sie einen Schauspielworkshop für Pastoren anbieten, die dann so in Gemeinden so Theaterstücke inszenieren können und so. Und die haben mich gebucht als Dozentin für Schauspiel. So, und dann, ich war 23, glaube ich, habe gesagt, okay, mache ich.
Naja.
Habe ich mir ein Käppi aufgesetzt und habe so gespielt, wie man jetzt Regisseurin oder Dozentin ist, so, hab das so gespielt am Anfang, gefaked, fake it till you make it.
Na,
ne?
Absolut, klar.
Und dann wurde ich immer wieder gefragt, habe ich bei der Stage School, gab es lange Talentworkshops, habe ich unterrichtet. Und dann fingen Leute an, die bei mir Einzelcoaching wollten, sprechen lernen wollten. Das kam immer so auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich halt auch. Als Freiberufler machst du ja vieles. Ne? Ich habe also Theater gespielt. Mhm. Ich habe auch ganz viel gespielt hier im Engelsaal. Ich weiß nicht, ob du den kennst, am Valentinskamp.
Ja, natürlich.
Ja, da war mein schönstes Stück, Kai, war die Zitronenjette. Mhm. Das ist eine Hamburger... ein Volksstück war das.
Das gab es sehr lange, glaube ich sogar.
Ja, das gab es sehr lange. Da hat Karl-Ulrich Mewes die Hauptrolle gespielt. Der war lange am Ohnsorg-Theater gewesen. Ein ganz, ganz toller Schauspieler. Der hat die Zitronenjette gespielt. Und ich war Else, eine Sluder-Tante. Das heißt, ich habe immer so Geschichten erzählt und habe so Hamburgisch gesprochen und musste irgendwie irgendwas Lustiges erzählen. Und ich habe jedes Mal Szenenapplaus gekriegt, weil es so witzig war. Und das ist mein Herz, ist Boulevard. Ne? Würde ich wieder Theater spielen, ich würde Boulevard rauf und runter spielen.
Ja,
ich
gutes
liebe
Boulevard
das,
ist toll.
Ich liebe das. Das war wirklich ein Höhepunkt für mich. Und die Rolle habe ich noch schwanger gespielt. Dann wurde ich schwanger und die habe ich noch weiter gespielt. Das ging im weiten Rock und so, das ging dann auch. Mhm. Ja, und dann, ich habe viel gleichzeitig gemacht. Ich habe dann viel gesprochen, synchron gesprochen, Theater gespielt, manchmal gedreht, nicht so viel, wie ich wollte, aber auch ein bisschen hin und wieder. Und dann halt angefangen zu unterrichten. Und das war erst so hin und wieder sporadisch. Und dann habe ich beim Synchronsprechen am Mikro kennengelernt Robin Brosch.
Ja.
Robin Brosch, sehr Robin. Bekannter Schauspieler, Synchronsprecher. Und der war damals Direktor der Job von den Ende Academy.
Ja.
Und der hat mich am Mikro kennengelernt, hat gesagt, Eva, also könntest du dir vorstellen, bei uns Sprecherziehung zu unterrichten an der Academy?
Genau, einmal kurz zur Erklärung. Die Academy war quasi ähnlich wie die Stage School, ein Ausbildungsbetrieb, der sich darauf spezialisiert hat, Musical-DarstellerInnen auszubilden. Und auf einem ziemlich guten Niveau auch und in viel kleineren Gruppen oder es gab viel weniger Studenten und Studentinnen als in der Stage School. Also es war sehr viel fokussiert.
Sehr, sehr fokussiert. Die Schule war von Stage Entertainment, von dem Konzert.
Genau.
Der Gründer von Stage Entertainment heißt Joop van den Ende, ein Niederländer.
Ja.
Und der hat diese Schule gegründet.
Genau.
Und da wurde ich als Dozentin angeheuert und da habe ich angefangen, 2005. Und war 9 Jahre da Dozentin für Sprechen und habe viel auch Umbruch in der Schule mitgekriegt. Dann wurde eingeführt, erst hatte ich Kleingruppen, immer 4 Leute. Dann wurde plötzlich Einzelunterricht eingeführt plus Gruppe, Stimme. Und da habe ich auch alle Leute unterrichtet, die heute spielen. Ne? Ricardo Greco war mein Schüler, Nadja Scheiwiller, alle irgendwie waren damals meine Schüler. Das ist krass. So.
Ja.
Und für mich war das witzig, krass auch, ich war sehr jung, ich war ja Anfang 30, als ich da angefangen habe und die waren so Mitte 20 zum Teil, die waren ja quasi mein Alter, das war für mich komisch, Kai. Ich habe auch manchmal geträumt, als ich da unterrichtet habe, dass ich da selber Unterricht habe, dass ich selber zum Unterricht muss, weil ich so jung noch war.
Aber du hattest ja schon diesen enormen Erfahrungsschatz von allem, was du schon gemacht hast.
Ja, ich habe ja schon ganz, ganz viel gemacht, gespielt und gesprochen
so
und unterrichtet.
Und
ja, natürlich, klar.
Auch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen.
War
also, Also du hattest ja quasi Einblick in alle möglichen Variationen des Berufs.
Ja, natürlich.
Und
natürlich.
Das hat natürlich, klar, das merkt man in dem Moment natürlich nicht. Jetzt rückblicken würde sagen, was war damit
los?
Ich
kam mir so gleich alt vor, genau. Aber ich war natürlich, ja klar, ich hatte schon total viel Erfahrung, das stimmt. Das stimmt. Und dann habe ich da unterrichtet und dann habe ich meine Kinder gekriegt während dieser Zeit auch irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt so viel unterrichte und irgendwie hat mir das sehr viel Spaß gebracht. Mhm. Ich war immer verwirrt davon. Mhm. Und weil jeder, der von der Bühne kommt, denkt, okay, jetzt unterrichte ich. Ist das ja so ein Rückschritt oder ist das
weniger wert, aber es hat
mir solchen Spaß gebracht, solch einen Spaß gebracht, mit den Leuten zu arbeiten, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt möchte ich mich aber richtig qualifizieren oder das noch professioneller machen, dass ich wirklich das gelernt habe. Ne?
Und was genau war der Spaß? Also was war das, was dir da so viel Energie gegeben hat, statt sie dir zu nehmen? Das ist ja ein tolles Zeichen.
Ja, es hat mir Energie gegeben. Mhm. Auf jeden Fall. Es hat mir immer Energie gegeben. Also es hat mir Spaß gebracht, die Menschen an sich natürlich. Das ist ja Menschen wie ich, so aus meiner Branche, meiner Welt. Und dann die weiterzubringen, hat mir Spaß gebracht. Mhm. Dass ich gemerkt habe, okay, die lernen was von mir. Und ich kann anscheinend das so vermitteln, dass die weiterkommen. Mhm. So. Sprachlich, mit den Rollen, mit der Stimme. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich mich jetzt weiterbilden? Was kann ich für eine Ausbildung machen oder so? Und habe Christine Linklater kennengelernt und ihre Methode. Und Christine Linklater ist eine Schauspielerin gewesen, eine schottische Schauspielerin, die ein Stimmtraining entwickelt hat, Freeing the Natural Voice. Mhm. Und das hat sie unterrichtet an der Columbia University in New York. Ganz lange war sie die Professorin für Stimme da und hat angefangen, auch ihre eigenen Dozenten weltweit auszubilden, Teacher-Trainings zu machen. Und ihre Methode ist so, dass sie ganz ganzheitlich ist, also ein Körperstimmtraining, dass es hauptsächlich für Schauspielerinnen und Schauspieler entwickelt wurde, dass du deine Stimme in ihrer ganzen Bandbreite zur Verfügung hast für deine Rollen. Und sie hat sehr psychologisch gearbeitet und das hat mir immer gefallen. Also sie hat gesagt, okay, wenn der Kiefer verspannt ist, bist du wahrscheinlich aggressiv oder willst deine Gefühle nicht zeigen. Oder sie sagt auch, dass to free the voice is to free the person. Und die Personality zu zeigen durch die Stimme. Und das, als ich die kennengelernt habe und ihre Arbeit, dachte ich, okay, das ist mein Ding.
Wie toll.
Das ist mein Ding, das ist meine Methode, das ist mein Denken, das ist mein Ansatz. Und dann habe ich bei ihr richtig eine ganz harte Ausbildung gemacht, richtig, richtig hart. Musste vorunterrichten vor ihr, sie war ganz kritisch, weil das war ihre Methode und sie wollte, dass man sie nicht verrät und das Ganze echt und authentisch macht. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und bin dann geworden Designated Linklater Voice Coach, autorisierte Linklater Stimmtrainerin. Und darauf bin ich richtig stolz. Das habe ich dann gemacht, da habe ich meine Tochter mitgenommen und gestillt während der Workshops und so. Das habe ich echt dann parallel zu den Kindern gemacht und habe so innerlich mich driven gefühlt für diese Methode und für diese Arbeit, dass ich das immer weiter verfolgt habe. Das ging auch alle Türen immer auf, Kai. Es ist ja im Leben manchmal so, gehen Türen zu und dann weiß man nicht, wo geht man lang. Aber da ging eine Tür nach der anderen, da musste man sich bewerben, da gab es eine lange Warteliste. Ich wurde sofort angenommen und habe diese Workshops gemacht und das war alles so leicht. Ich habe auch die Methode kennengelernt und es war so leicht. Ich habe das so verstanden, intuitiv. Ich hatte so ein Kribbeln im Bauch. Das habe ich immer, wenn Sachen richtig sind und ich mich für was entscheide, habe ich so ein Kribbeln. Das hatte ich da auch. Habe die Methode kennengelernt und habe gesagt, okay, das ist meine Welt. Dann habe ich diese ganzen Linklater-Trainer kennengelernt. Da war eine Andrea Herring, das ist ihre rechte Hand aus New York gewesen. Die hat mit Bernadette Peters gearbeitet am Broadway. Mhm. Die hat mit ganz vielen Leuten am Broadway an den Stimmen gearbeitet, mit dieser Methode. Und dachte ich, okay, das ist meine Welt. Das ist meine Hood, das sind meine Leute. Die haben Bücher gelesen über Psychologie, über Neurowissenschaften, über Gefühle, über alles, was mich so interessiert hat und was im Schauspiel zwar Thema ist, aber nicht so intensiv.
Ja, und wie toll, dass quasi alle deine Interessen, also ja. Man merkt ja gerade wirklich, ja. Wie so hier so das Feuer in diesem Studio hier angeht oder lodert. Wie toll, dass du jemanden findest, der quasi all deine Interessen in einer Person mit einer Methode quasi vereint.
Total.
Und du die auch noch kennenlernen darfst und einen Platz kriegst und die Ausbildung machst.
Ja.
Ist ja eigentlich so ein bisschen der Olymp, das wünschen sich ja alle, dass man quasi mit seinen eigenen Interessen jemand anderes findet, der quasi auch quasi das Wort Mentor würde oder Mentorin ist ja vielleicht auch ganz passend.
Ja.
Dass man einfach das Gefühl hat, da bin ich zu Hause.
Total.
Und das gibt's ja schon.
Total.
Ich bin gar nicht so alleine mit meinen ganzen Interessen
weißt
und Fähigkeiten.
Weißt du, ich fand mich vorher komisch, weil ich dachte, okay, das interessiert mich jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, interessiert mich das, weil ich jetzt so aufgewachsen bin.
Ja, klar.
Und so, aber dann habe ich diese Frau kennengelernt und die Arbeit, habe gedacht, ja, nee, das verstehe ich alles. Das ist wie, weiß ich nicht, wie Wasser trinken oder wie atmen. Das war so normal für mich, da anzukommen.
Wow.
Total. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann war ich Linklater-Lehrerin. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte dann 3 Kinder am Schluss, immer mehr Kinder gekriegt irgendwie. Und dachte, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, jetzt mit dieser Ausbildung? Ja. Und dass ich das so gerne mache mit dem Unterrichten. Wie mache ich das? Wie nenne ich das? Und will ich nochmal Theater spielen oder nicht? Oder will ich sprechen? Und dann habe ich gedacht, nee, ich will sprechen, synchron sprechen. Und ich möchte sprechen unterrichten. Und dann habe ich meinen Slogan entwickelt, natürlich sprechen. Mhm. Weil das sollte beides beinhalten. Ne? Mein eigenes Sprechen und dass es natürlich ums Sprechen geht. Und dass ich beibringe, natürlich zu sprechen und nicht künstlich.
Ja.
Freeing the natural voice, das war dann auch noch mit drin. Dann hat mir mein Designer, hat mir mein Logo gemacht, EW. Und das W geht aus dem Kreis so raus. Und das ist so das natürlich Sprechen, das freeing the natural voice. Also haben wir uns furchtbar viel Gedanken gemacht.
Über die Grenze gehen quasi.
Ja,
auch, ne?
Ja, da aus frei sein, ist mir immer wichtig gewesen. Und das habe ich dann 2018 so gesagt, okay, das mache ich jetzt.
Toll.
Dann habe ich Flyer entwickelt, meine Homepage neu gemacht.
Ist das nicht toll, wenn man sein eigenes,
total,
seine eigenen Interessen und Ideen und das eigene Konzept,
total,
plötzlich auf dem Papier sieht?
Total.
Und ich meine, du hast jetzt einen Podcast, der deinen Namen trägt. Und
noch mehr, ja.
Das ist so, wenn das dann so greifbar ist. Ne?
Es wurde greifbar. Und ich hatte immer, Kai, ich hatte in mir die Vision, ich möchte Leute einzeln coachen und weiterbringen. Mhm. Das, was wir jetzt als Mentorin gefunden haben am Ende, das habe ich in mir gespürt. Und ich war ja dann auch, ich war in der Academy, dann war ich an der Schule für Schauspiel als Dozentin, exklusiv oder explizit für Linklater, für dieses Training auch angefragt.
Ja.
Und da habe ich aber auch aufgehört, weil ich dachte, nee, ich will an keiner Schule mehr sein, sondern ich fühle das in mir, ich möchte das einzeln anbieten und exklusiv anbieten und einzelne Leute wirklich begleiten und weiterbringen.
Als Mentorin.
Als Mentorin, letztendlich.
Der Begriff
als Mentorin.
Kommt immer wieder zurück.
Kommt immer wieder als Mentorin. Und dann habe ich mir einen Raum gesucht zwischendurch und jetzt bin ich im Talbes Dance Center im Raum, das ist auch super.
Genau, und jetzt bist du aber auch dabei, dich quasi noch ein bisschen zu vergrößern.
Ja, ich suche jetzt was in der Hafen City.
Genau, dein Seelenort.
Eine Homebase zu haben, mein Seelenort, um eine Homebase dort zu haben.
Also wer Evas Instagram-Account kennt,
weiß,
dass Eva die Hafen City sehr gerne mag.
Sehr gerne
und sich da sehr zu Hause fühlt und deswegen finde ich das toll. Wir haben leider letzte Woche auch schon drüber gesprochen, über Räumlichkeiten und so. Und ich habe auch zu dir gesagt, du musst da unbedingt.
Ich muss da einen Raum haben. Also das ist kurz davor.
Genau, das ist
kurz
ganz
davor,
toll,
dass ich eine Homebase wirklich habe für meine Arbeit in der Hafen City. Und
apropos Hafen City, du bist dann ich muss wieder auf mein Intro zurückkommen.
Ja.
Ich muss alle Punkte meines Intros
abhaken,
damit kein Fragen offen bleiben. Und der letzte Punkt ist, der da noch offen ist, tatsächlich die Eiskönigin.
Ja,
möchtest
die
du einmal
Eiskönigin.
Bitte über Elsa sprechen?
Hi. Ja, das war so toll. Ich war jetzt da 2 Jahre als sogenannter Phonetik-Coach, weiß man sonst auch nicht, dass es sowas tatsächlich gibt. Also wir wissen das, ne? Aber sonst, es gibt tatsächlich an so Theatern, wo viele Darstellerinnen und Darsteller sind, die keine Muttersprachler sind, gibt es jemanden, der die Produktion betreut und mit den Leuten arbeitet, dass sie so hochdeutsch wie nur irgend möglich auf der Bühne klingen.
Mhm.
Und wir wissen die Anfänge damals von Cats und so, das ist, worüber sich jeder immer lustig macht, wie die Leute halt schlecht deutsch gesprochen
haben.
Weil einfach es ja damals auch keine deutschen Darstellerinnen und Darsteller gab. So
Entschuldigung,
viele.
Ich habe bei Cats ja gejobbt, später dann in der Studienzeit und da gab es einen Darsteller, ich sage den Namen jetzt nicht, aber ein sehr bekannter englischer oder britischer Schauspieler und der hat immer bei der Gambi-Katze gesungen, oft sitzt sie auf der Fensterbank. Und das hat er quasi, ich habe die Show dann einfach sehr oft gesehen, weil ich da gearbeitet habe und er hat es jeden Abend gesungen. Ich dachte so, kann irgendjemand dem mal sagen, dass es nicht Bank heißt?
Die Bank.
Aber das wurde damals, es war egal, es lief sowieso, die Leute sind gekommen, es hat einfach keinen interessiert.
Ja.
Wir hätten auch irgendwie alles komplett auf Englisch singen können, die Leute wären trotzdem begeistert gewesen.
Und das hat
sich dann irgendwann geändert, weil plötzlich merkte man, oh, ne, wir können es aus den eigenen Reihen nicht mehr unbedingt besetzen. Wir müssen es aus dem Ausland, müssen wir Schauspieler und Schauspielerinnen finden.
Ja.
Die müssen wir gut coachen, damit sie quasi nicht auffallen auf der Bühne, damit sie genauso verständlich sind wie alle anderen auch.
Ja.
Und das ist dein Job, richtig?
Ja, das ist mein Job. Das habe ich gemacht. Mhm. Da habe ich ich habe die Einstudierung mitgemacht, zusammen mit Dirk Prawczyk, die Proben begleitet damals zur Premiere hin.
Ah, du warst bei dem ganzen Aufbau
dabei? Ich war beim ganzen Aufbau dabei. Das war auch spannend. Das heißt, ich war ab Sekunde eins bei den musikalischen Proben da. Da waren zwei Tage, wurde nur musikalisch geprobt. Ja. Und ich habe immer mit dem Skript gesessen, mitgelesen und habe dann immer Zeitfenster gekriegt, wo ich dann meine Sachen sagen konnte.
Ja.
So, was es dann an Aussprachen gibt. Mein liebstes Beispiel ist die vielen, vielen Italiener in der Show und das Wort Prinzessinnen. Dort lebten zwei Prinzessinnen, wird gesungen am Anfang. Und sie haben immer gesungen, dort lebten zwei Prinzessinnen, weil sie halt nur lange I's haben im Italienischen. Und dann musste ich beibringen, dass es ein kurzes I ist. Und wie ein kurzes I geht. Das heißt, als Phonetik-Coach sage ich nicht nur, wie es klingen soll, sondern ich sage, okay, die Zunge muss jetzt halt sich entspannen. Bei I ist sie hinten an den Backenzähnen, bei Ö ist sie entspannt am Mundboden. Und so ist meine Arbeit da gewesen. Das heißt, ich habe das ganze Ensemble gecoacht, alle gemeinsamen Nummern quasi gecoacht und begleitet und ich habe die Hauptrollen gecoacht. Ich habe also eins zu eins einmal die Woche mit den Leuten oder mehrfach die Woche gesessen und die Rollen gearbeitet, durchgeackert mit jedem. Mit Milan, mit Benet, der jetzt der Herkules wird, hatte ich auch. Der war Christoph bei uns.
Genau, und Milan wird Erstbesetzung Jean Valjean im Westend bei Les Miserables.
Ja, ja, also, ja. Milan war der böse Prinz Hans.
Genau.
Mit dem habe ich auch viel gearbeitet und den habe ich auch dann weiter noch begleitet. Nicht begleitet, aber mit dem bin ich in Kontakt und habe seine Premiere gesehen als Jean Valjean in Holland letztes Jahr in Amsterdam. Das war auch schon sensationell im März letzten Jahres. Und jetzt geht er nach London. Ich glaube auch im März. Ein Jahr später ist er dann krass, in London.
Er ist Holländer selber, glaube ich, ne?
Ja, er ist Holländer.
Wahnsinn. Ich stelle mir das immer so schwierig vor, also unvorstellbar, ehrlich gesagt, dass ich in einer anderen Sprache eine Hauptrolle singe.
Unglaublich.
Gut, jetzt ist Holländisch und Deutsch wahrscheinlich, das geht noch vielleicht. Und Englisch geht ja auch, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass ein Muttersprachler mit seiner eigenen Sprache natürlich eigentlich sich am wohlsten fühlt.
Am wohlsten fühlt und die Emotionen zu transportieren. Und das ist, was ich oft mit den Leuten gearbeitet habe. Dass ich geguckt habe, welche Emotion willst du spielen und wie klingt das von der Modulation im Deutschen? Das ist ja oft ganz anders, dass man Fragezeichen spricht man anders oder man macht Betonungen zum Teil auch anders.
Und man darf ja auch nicht vergessen, du musst ja quasi so gut sein als Lehrerin oder als Dozentin in dem Fall, dass egal, was sie auf der Bühne machen, das ist ja nicht so, dass sie auf der Bühne stehen und einfach sprechen und singen, sondern sie müssen da ja irgendwie tanzen, steppen, irgendwo runterspringen, sie hängen an irgendwas dran. Also es ist ja mittlerweile, werden ja alle Register gezogen auf der Bühne.
Ja.
Das heißt, es muss ja so in den Körper kommen.
Ja.
Das stelle ich mir als sehr anspruchsvolle Aufgabe für dich vor, dass es quasi in... Dass es
ich habe
so
das viel. Ich habe viel auch Körpertraining gemacht mit den Leuten. Viel Stimmtraining, Stimmübungen zu gucken, in welcher Tonlage spricht eigentlich deine Rolle? Was passt jetzt zu der Rolle? Was ist anders als deine persönliche Stimme? Welche Stimme brauchen wir jetzt für Pabi oder für...
Die du trotzdem durchhältst. Ne?
Die du durchhältst die in der Show. Ja, natürlich.
Weil Gesundheit ist ja auch
natürlich,
ein großes Problem.
Durch welche Register spreche ich hauptsächlich oder so? Ja, wie mache ich es gesund? Natürlich.
Genau, und natürlich, du hast das wahrscheinlich ja im Einzeltraining mit den DarstellerInnen gemacht.
Ja.
Ich bin ganz stolz darauf.
Ja, das ist super,
Da gibt es ja auch eine sehr intensive persönliche Ebene.
Sehr.
Genau, das heißt, du kriegst ja auch noch ganz viel mehr mit, was im Hintergrund, also mit den Menschen in dem Moment los ist.
Sehr.
Und das ist ja auch quasi ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit auf diese Persönlichkeit und die persönlichen Umstände einzugehen, richtig?
Das ist so. Mir hat mal eine Darstellerin gesagt, Eva, wenn man bei dir reinkommt, wissen wir, es geht um so viel mehr als nur ums Sprechen. So, weil ich diesen Raum natürlich auch öffne. Das ist schon, was ich mit meiner Persönlichkeit oder mit meiner Erfahrung auch mache, dass ich gucke, okay, wie geht's dem anderen eigentlich?
Genau.
So. Und ja, und das gehört für mich auch zusammen. Also das lässt sich nicht trennen. Das ist für mich... eigentlich ein Zeichen von Professionalität, dass ich den ganzen Menschen wahrnehme und mit seinen Themen wahrnehme, weil auch das ja sich im Sprechen niederschlägt und in der Stimme. Also das so.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich habe es ja auch selber lange gemacht und ich kenne natürlich unfassbar viele Kollegen in diesem Bereich von Showbusiness und Film und Fernsehen und Theater und Musical. Und wir sind natürlich, also wie jeder Mensch, aber ich glaube, wir sind da nochmal, oder diese Berufsgruppe ist nochmal persönlicher, wie sage ich es am besten, also also der psychische Zustand kann sich sehr schnell ändern, sagen wir mal so. Und zwar von jetzt auf gleich. Ja. Und sei es, dass ich gerade einen Ton verkackt habe oder einen Job nicht gekriegt habe oder irgendwas funktioniert nicht oder der Körper funktioniert nicht oder die Stimme funktioniert nicht oder irgendwas ist zu Hause passiert, was ich mit mir rumtrage. Also ne, es gibt ja einfach, wir sind da sehr sensibel.
Ja.
Und das ist natürlich toll, wenn jemand da ist, der das spürt, aufnimmt und jetzt gar nicht psychologisch bearbeitet. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht ja, also musst du sagen, aber es, in meiner Welt ist das, du nimmst das wahr und benutzt quasi die Informationen, um dem anderen noch mehr zu helfen und entgegenzukommen.
Ne? Natürlich. Ja. Natürlich. Ich nehme das alles wahr. Meine Sensibilität habe ich geschult über viele Jahrzehnte meines Lebens und viele Situationen.
Dein Interesse an Psychologie spielt natürlich da auch.
Wahrscheinlich auch. Rein. Wahrscheinlich, ne? Also ich nehme das alles wahr und ich, ja klar, und ich möchte eine Atmosphäre schaffen, wo derjenige sich so öffnen kann, dass er oder sie am Ende des Tages das bestmögliche Ergebnis für die Performance schafft. Mhm. Und dazwischen gibt es halt diese Hindernisse, die das echte Leben sind, sozusagen, die wir manchmal dann lösen und klären und loslassen müssen.
Ja, weil sie einen belasten auf der Stimme zum Beispiel.
Ja, selbstverständlich, natürlich.
Also natürlich nicht nur unbedingt auf der Stimme, aber
bei allem.
Die Stimme
beim
ist
schon Ausdruck und beim auch selbst beim Lernen. Guck mal, wenn ich jetzt jemanden habe, der kein Deutscher ist, kein Muttersprachler ist, jetzt muss er auf einer anderen Sprache spielen und sprechen. Mhm. Erstens, ich denke, habe oft gedacht, die Situation an sich ist grundpeinlich. Da sitzt jemand vor mir, sexy, beste Figur, weißt du, beste Stimme, alles und spricht mit mir, als ob er nicht sprechen kann. So, weißt du, so wie ein Kleinkind von der Sprache her. Grundpeinlich schon mal. Da versuche ich schon mal eine Atmosphäre zu schaffen, dass man darüber gar nicht mehr nachdenkt. Denkt, sondern dass wir einfach sprechen, wie wir jetzt sprechen, aber ich kann nur lallen sprechen sozusagen so. Und dann möchte ich dann die Rolle spielen und diese ganze Situation zu wuppen, dass ich das in einer Brillanz schaffe und dass ich bereit bin, was anzunehmen, was jetzt ich demjenigen sage, an Korrektur und das zu ändern. Das ist ja ein hochkomplexer Vorgang vom Gehirn her. Und dafür muss ich ja frei, so frei wie möglich sein, um überhaupt lernen. So, das ist das Thema Lernen an sich. Ne? Ja. Welche Atmosphäre schaffe ich zum Lernen? Es muss eine freie Atmosphäre sein. Ich muss mich angenommen fühlen. Ich muss mich wohlfühlen. Ich muss Spaß haben. Ich muss lachen. Dann kann mein Gehirn neue Synapsen bilden und einen Laut machen, den es in meiner eigenen Sprache gar nicht gibt.
Ja, und es entsteht so viel mehr. Ne?
Ja.
Also durch dieses Freisein.
Ja.
Man muss ja auch nochmal sagen, auch für alle da draußen, die jetzt mit Theater nicht so viel Berührung haben, es kommt ja dann später, wenn man dann in den Proben ist, dann kommt der musikalische Leiter, der will irgendwas, dann kommt der Regisseur, der will irgendwas. Im günstigsten Fall sind sie auch kreativ, im schlechtesten Fall motzen sie viel rum und kritisieren viel.
Ja.
Das gibt es ja eben auch, ne? Oder machen einen runter, das gibt es auch sehr, sehr oft leider. Es gibt natürlich auch ganz viele tolle, positive, kreative Menschen, gar keine Frage. Aber im Endeffekt, gerade jetzt bei Großproduktionen, muss natürlich auch ganz viel erfüllt werden. Mhm. Ne? Also was einfach weltweit gleich aussieht und ne, das muss alles gleich sein und gleich aussehen und gleich klingen vor allem. Das ist ja auch ein großer Druck, dass die Töne so klingen, wie irgendjemand mal, der es auf einer CD gesungen hat.
Ja.
Weil die Erwartungshaltung ist natürlich die, das muss jeden Abend so klingen.
Ja.
Jetzt gibt es gerade bei Elsa, muss man ja sagen, gibt es ja diesen Song, den einfach die ganze Welt kennt.
Ja, natürlich.
Let it go, lass jetzt los, heißt das in Deutsch. Ne? Genau, und das ist einfach, den kann man nicht verkacken. So.
Ja.
Also das geht einfach nicht. Das geht aber schon.
Ja.
Natürlich geht das. Weil man muss einfach da so stabil sein und man muss sagen, natürlich kann ich das. Und ich glaube, das habe ich glaube ich in meinem Gespräch mit dir auch erzählt, dass dieser Druck, dass diese Töne jetzt kommen müssen, das hat ja einfach unfassbar viel mit Psyche zu tun und nicht nur mit Handwerk.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, also ich hätte mir eben oft jemanden wie dich gewünscht, der zu mir sagt oder die zu mir sagt, ey, es ist alles cool, erzähl mal kurz, was hier gerade los ist, ne, bei dir so und den Kopf wieder frei macht, damit ich dann auf die Bühne gehen kann und quasi so singen kann, wie ich das möchte und wie alle anderen es erwarten.
Ja. Richtig, man könnte sagen, ich probiere zu sein eine Drucknehmerin, letztendlich.
Ja.
Weil Kai, und das ist durch meine Erfahrung, ich hatte auch echt schlechte Lehrer in meinem Leben.
Mhm.
Und ich weiß, dass Dozenten oder Lehrer oder Regisseure einen so zumachen können und einen so ängstlich machen können.
Ja,
und dann kannst du nicht mehr liefern, du kannst nicht mehr freispielen, du kannst es nicht. Wenn du Angst hast, kannst du nicht freispielen. Und es muss eine Atmosphäre sein und du musst so arbeiten können, dass du diese Freiheit wieder erlangst.
Mhm.
Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich Phonetik coache, Es geht am Ende auf der Bühne auch nicht um die richtige Phonetik. Am Ende geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass der Mensch frei ist und frei spielen kann und die Leute berühren kann. Und dann ist es scheißegal, ob das A oder das O richtig sind oder falsch. Und das ist das Eigentliche, was in meinem Coaching passiert, ne? Dass diese Freiheit wieder da ist. Und dann, ich habe auch so tolle Feedbacks gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sie haben noch nie so Leute so natürlich auf der Bühne gehört. Wie bei Frozen. Mhm. So natürlich. Und das von Leuten, die keine Muttersprachler sind.
Und dann ist es auch total egal, also nicht egal, aber der Akzent spielt dann keine große Rolle mehr.
Der spielt dann keine Rolle mehr. Wenn du natürlich und wenn du weißt, was du sagst, natürlich. Wir gucken natürlich den Text an und du musst wissen, was du sagst. Du musst eine Intention haben. Das ist letztendlich ein schauspielerischer Vorgang, dass du wirklich weißt, was du sagst und was du erreichen willst. Mhm. Und wenn du dann diese Freiheit und den Druck los wirst und die Freiheit erlangst, dann kann es beim Publikum überspringen, der Funke.
Ja, das ist toll.
So,
das ist wirklich
das
toll.
Das ist mein Anspruch oder das, was ich mache.
Ja, das ist ja dieses Wort mit Mentorin, ich sag's jetzt noch einmal, weil es so, über allem schwebt es über uns. Aber wie gesagt, es gibt ja so wenig Menschen, die das anbieten, was du anbietest, einfach um zu helfen, damit es einem selber gut geht.
Ja.
Also das ist ja auch einfach ein großes Ziel.
Ja,
und auf der Bühne stehen heißt nicht, dass es unbedingt allen wahnsinnig immer Spaß macht, weil es ist einfach auch wirklich viel Arbeit.
Ja.
Vor allem, wenn man es jetzt bei der Großproduktion 8-mal die Woche macht.
Natürlich, ein Knochenjob.
Und wenn man nicht so viel kreative Freiheiten hat, wo man auch mal ein bisschen was probieren kann vielleicht oder so, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, aber es eben durch dieses Problem, dass es alles immer gleich aussehen muss, ist die Corsage sehr eng.
Ja.
Man muss da drin ja trotzdem frei sein. Und das ist ja das, was einen dann berührt als Zuschauer.
Ja.
Und dieses Freisein ist halt einfach für den einen oder anderen schwierig herzustellen.
Ja.
Und mit der richtigen, wenn man an die Hand genommen wird von dir und gesagt wird, pass auf, wir kümmern uns ganzheitlich um dich.
Ja.
Ne? Und zwar auch über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Ne? Also nicht nur jetzt irgendwie punktuell mal einmal die Woche oder so, sondern wenn du mich brauchst, komme ich.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Ja, das mache ich. Ich begleite Leute. Das mache ich wirklich.
Ja, und diese Begleitung ist so wichtig, weil viele brauchen sie, aber es ist ein bisschen so wie früher, wenn man Therapie gemacht hat und war ein bisschen so, okay, warum machst du eine Therapie? Was ist mit dir los? Ne? Heutzutage ist das ja völlig okay, ja?
Ja.
Und wie toll. Und ich finde auch, jeder sollte einmal in seinem Leben eine Therapie gemacht haben und jede Woche einmal zur Massage, weil es würde auch ganz viel helfen.
Total, total geil. Ja.
Ich glaube, der Welt ging es besser, wenn jeder sich einmal die Woche massieren lassen würde, weil dieser Druck einfach weg ist. Ne?
Ja.
Und du hilfst ja auch eben, diesen Druck zu nehmen. Ne?
Ja. Ich begleite die Leute, ich gehe zu den Vorstellungen dann.
Genau.
Oder ich höre mir die Podcasts an, wo sie vorkommen oder so. Also ich begleite die. Und ich denke auch manchmal, Kai, dass Darstellerinnen und Darsteller jemanden brauchen, der sie auch herausfordert manchmal.
Mhm.
Weil dein Management, ich weiß nicht, ob das Management das macht. Das Management möchte dich gerne verkaufen und Geld verdienen, dass du
Geld
Jobs hast und so. Und ich denke manchmal, dass Leute auch unter ihrem Potenzial bleiben, weil sie dann einfach mit den Rollen gehen, die gut zu ihnen passen und zur Karriere jetzt passt und so.
Genau.
Aber was es wirklich heißt, nochmal tiefer einzusteigen in die eigene Persönlichkeit und in die eigenen Fähigkeiten, was man noch alles darstellen könnte, da sehe ich mich auch, dass ich Menschen da auch pushe.
Ja.
Und sage, okay, das ist schön und gut, was du machst, aber wie wäre das mal damit? Oder wie wäre das mal, wenn du mal einen Schauspielworkshop zum Thema Meißner machst? Das hast du noch nie gemacht. Oder mal mit dem und dem eine Gesangsstunde machst. Also das ist...
Ja, man braucht ja auch Bestätigung.
Ja.
Ne? Also da haben wir auch schon privat ganz oft drüber gesprochen, dieses, wenn man vielleicht eine Entscheidung treffen muss und es fehlt aber einfach nochmal der Zuspruch.
Ja.
Wir hatten das witzigerweise letzte Woche. Du hast was erzählt und ich habe gesagt, dann mach das doch.
Ja,
und dann war das für dich so wichtig, quasi zu hören.
Ja, alles von außen.
Wie toll.
Ja, genau.
Wie toll. Dann stimmt ja mein Gefühl. Also auch diese Bestätigung von...
Ja.
Ist das jetzt richtig, was ich mache, oder ist die Entscheidung richtig, oder soll ich diese Rolle annehmen? Ich finde ja, bei dir ist es ja auch so, wir begrenzen das gerade so auf Theater, aber es sind ja auch ModeratorInnen, zum Beispiel, oder Vorstandschef, die
Ich habe ganz tolle Frauen, die zu mir kommen, Kai. Ich habe ganz tolle Frauen. Ich wollte mich lange nicht so da committen auf das Thema Frauen, aber ich kriege das so stark gespiegelt, dass ich Frauen echt empowere. Wahrscheinlich, weil ich selber, ich weiß nicht, ich bin eine starke Frau und ich habe mich nie irgendwie so groß durchsetzen müssen vom Gefühl her, habe auch keine so negativen Erfahrungen gemacht, bin auch von meiner Mama natürlich tough erzogen und bringen da was mit, glaube ich, was anderen Frauen total gut tut.
Ja, eine Energie. Also
eine Energie wahrscheinlich einfach. Das ist für mich, ist es so normal, wie ich bin. Aber ich, ja, die Energie kriege ich auch gespiegelt. Und ich kriege viel von Frauen gespiegelt, dass sie sich durch mich echt mehr trauen. Ich habe mal eine Frau gecoacht, das war der Hammer. Die war auch keine Muttersprachlerin. Und die hat sich immer in Konferenzen nicht getraut, sich zu melden irgendwie, weil sie dachte, ich spreche ja nicht perfekt und so. Die habe ich 2 Stunden gecoacht, hat gesagt, Eva, ich melde mich jetzt immer und ich sage jetzt immer was. So.
Toll.
Und das passiert ganz oft. Ich habe eine ganz tolle Frau gecoacht, die für Diversity antritt und viele Keynotes hält. Und die hat gesagt, dass ich sie so begleitet habe und so viel Kraft ihr gegeben habe, dass sie mich immer wieder auch empfiehlt anderen Leuten. Und ich möchte wirklich auch Frauen stark machen, dass sie sich durchsetzen und ihre Themen an den Mann bringen oder an die Frau bringen oder in die Welt bringen. So. Also ich begleite Leute dabei für ihren Auftritt, egal in welcher Branche quasi.
Genau, es gibt ja auch viele Politiker zum Beispiel, ja, die plötzlich Politiker sind und gar nicht genau wissen, was sie machen müssen.
Ich war
letztes Jahr auf so einem Wirtschaftstreffen in Berlin, wo Christian Lindner war. Ja. Ich bin jetzt überhaupt gar kein Fan von Christian Lindner, aber ich muss wirklich sagen, also ohne Scheiß, ne? Der hatte 1,5 Stunden geredet, der hat nicht einmal ein oder M gemacht.
Der war rhetorisch geschult, perfekt.
Ja. Der war unfassbar charming. Wenn ich den nicht gekannt hätte, hätte ich den sofort danach irgendwie gegoogelt oder hätte mich für den interessiert.
Interessant.
Weil das, ne, also der, Herr Söder war auch da, der hat ein ähnliches Talent, der ist ein bisschen komischer.
Ja.
Aber es ist interessant, weil da waren sehr viele Menschen und die hatten die wirklich im Griff, ne? Also da war ich wirklich überrascht. Und ich habe mir den so angeguckt, dachte so, ey, du bist echt wirklich, also du bist ein guter Performer. Also was du da machst, ist wirklich...
Der hat doch bestimmt sehr, sehr viel sich schulen lassen. Sehr viele Coachings genommen, bestimmt.
Inhaltlich halt super schwierig. Ja, aber klar, wenn man das ausblendet und nur mal das Handwerk
sieht. Guck mal,
ne?
Und jetzt möchte ich einen Punkt machen, den ich interessant finde. Ich sage ja freeing the natural voice. Also, dass ich helfe Menschen, sich über die Arbeit an der Stimme mit sich selber zu verbinden und authentisch zu werden. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn so ein Politiker oder ein Performer, wer auch immer, so mit sich in Kontakt kommt und so authentisch wird, dass der Erfolg dann von alleine kommt. Und dass es darum geht, aber das eigene rauszuarbeiten und nicht jetzt jemanden zu kopieren, jetzt zu sagen, ich möchte sein wie Barack Obama mit seiner coolen Stimme und jetzt spreche ich auch tief oder so, sondern nein, ich spreche wie Eva Weißmann und das ist ein bisschen heller vielleicht oder warm oder wie auch immer oder wie Kai Bronisch. Jeder von uns mit unserer Stimme. Deswegen finde ich das Thema Stimme so spannend. Manchmal denke ich, ich sehe mich gar nicht so sehr jetzt als Stimmtrainerin. Natürlich bin ich Stimmtrainerin, aber ich finde das Thema Stimme für die Persönlichkeit so interessant und für die Performance und was die Einzigartigkeit eines Künstlers dann ausmacht. Wir erkennen noch die Künstler anhand der Stimmen. Ja. Wir müssen ja gar kein Bild sehen. Wir hören ja Michael Jackson oder James Corden, über den wir gerade gesprochen haben. Oder wen auch immer, Udo Lindenberg, das sind ja Stimmen. Ja. Adele, das sind Stimmen, die wir hören.
Genau, und das sind sehr bekannte Stimmen, aber natürlich ist jede unbekannte Stimme quasi
genauso unverwechselbar. Genau. Und da das eigene zu dem eigenen zu stehen, wie klinge ich? Wie sehe ich aus? Wie passt es zu meinem Körper, zu meiner Geschichte, zu der Kultur, aus der ich komme? Wie passt das zu mir? Und wie strahlt es, dass das eigene kommt?
Ja, und auch zu akzeptieren, dass man genug ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht...
Auf jeden Fall, nichts
anderes.
Immer
so viel mehr sein muss, sondern
das ist, was wir vielleicht mit dem Alter jetzt gelernt haben. Also ich fand mich nie genug und wenn ich jetzt im Nachhinein mich angucke, denke ich, ich war toll damals.
Ja.
Ich war eine tolle Schauspielerin, ich hatte eine schöne Stimme schon immer und war nie mit mir zufrieden. Und jetzt habe ich Frieden mit mir und...
Ja, das kommt im Alter.
Ja,
das kommt. Das
und
ist wirklich...
Ja, und dass man genug ist. Ja, und dass jeder einzigartig ist. Jeder von uns ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit zu zeigen, rauszustellen und dann auf die Bühne zu bringen, dafür bin ich da. Ha. So. ja.
Wie schön. Und ich muss noch abschließend nochmal einen Begriff, eine Begrifflichkeit aus meinem Intro nochmal...
Ja.
Erwähnen und das finde ich durchzieht sich durch dieses ganze Gespräch, dieses Dranbleiben.
Ja.
Also, dass du, Eva, einfach wirklich egal, was du machst, dass du also eine unfassbare Begeisterung dafür hast und das immer weiter gehst, aber quasi nie, also ich habe bei dir nie das Gefühl, dass du das mit großem Druck machst, sondern dass du einfach deine Interessen wahrnimmst und sie ausfüllst und dich quasi auch immer mit den richtigen Leuten umgibst, die hilfreich sind,
dich
weiterzuentwickeln. Ja. Ohne dass du jetzt sagst, wie mit dieser Dozentin da aus New York, die einfach plötzlich aufploppt.
Ja.
Und oder auch Erfahrungen, die du jetzt zum Beispiel bei einer Großproduktion gemacht hast, dass die Menschen schon kommen und dass sich es einfach natürlich weiterentwickelt, ohne dass du jetzt sagst, okay, am Reißbrett, so wie verbringe ich jetzt die nächsten 10 Jahre meines Lebens?
Das finde ich so toll, das finde ich so wunderschön. Jetzt muss ich fast wirklich weinen.
Oh, wirklich? Oh, gut. Ja, aber ich finde, das ist ein ganz realistisches, schön. Natürliches Resümee von unserem Gespräch.
Das finde ich richtig schön. Ich weiß, dass ich oft, wenn ich in Situationen war, dann dachte irgendwie, bin ich jetzt gescheitert oder ist mein Weg stringent genug oder bin ich da meiner Vision treu geblieben? Ja. Also in den Momenten habe ich echt gestruggelt.
Ja, klar.
Oft, dass ich dachte, okay, werde ich jetzt dem Schauspielerinnen sein untreu, wenn ich unterrichte oder so. Ich bin auch mit dieser Absolutheit groß geworden. Man ist Schauspieler oder man ist es nicht so. Ja. Und es gab keine Alternative. Es gibt bis heute für mich keine Alternative. Weil das Stimmtraining ist für mich ja jetzt nichts anderes. Das ist für mich auch Schauspielerin sein. Auf einer anderen Art, aber es ist für mich immer noch das gleiche innere Gefühl, dass ich Schauspielerin bin, wenn ich coache. Das fühlt sich gleich an für mich. Es ist meine Bühne, wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern zusammen bin und die Themen sind ja die gleichen geblieben. Also ich bin dem schon treu geblieben. Und dass Menschen aufploppen, das finde ich so schön, dass du das so sagst, weil das war so. Es sind Menschen immer aufgeploppt. Die ersten waren meine Eltern, die sind aufgeploppt, die haben mich... zur Welt. Und beide haben mich so geprägt. Ich habe von meinem Papa jetzt gar nichts erzählt. Mein Vater hat mich auch wahnsinnig geprägt. Georges Weißmann, ein Brasilianer, der dann nach Deutschland zurückgekommen ist. Und dieses ganze Internationale, was ich in mir trage, habe ich von ihm, ne? Dass ich viele Sprachen spreche und sehr, sehr offen bin und auf Menschen zugehen kann und Menschen für mich gewinnen kann und so. Das habe ich alles von meinem Papa geerbt. Und als ich bei Frozen war, habe ich oft an ihn gedacht, weil das war so, er war Arzt und hatte eine Praxis und es hing am Eingang der Praxis, welche Sprachen gesprochen werden. Er hatte auch ein Team, das international war, das heißt, er hat vielleicht 10 Sprachen da gesprochen. Und so habe ich mich bei Frozen gefühlt, ne? Dass ich auch so meine bunten Patienten um mich habe, wie mein Papa. Und dann dieses ganze Wissen von meiner Mama, die ja dann, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe erzählt, in meiner Kindheit fing sie an zu singen und dann fing sie ziemlich spät erst an zu unterrichten und hat da auch nochmal eine Berufung gefunden. Und ich habe so viel von ihr natürlich gelernt, auch was das angeht, übers Unterrichten und inhaltlich, methodisch, ganz viele von meinen Übungen habe ich von ihr auch. Also meine Eltern sind aufgeploppt. Und dann sind viele aufgeploppt, die ganz wichtig für mich waren. Die Christine Linklater. Vorher habe ich Jessica Cash, hatte ich eine Gesangslehrerin in London, weil ich in der Stage School mich da nicht genügend unterstützt gefühlt habe. Habe ich mir extern jemanden gesucht und habe ganz viele Workshops besucht und habe bei der meine ganzen Brain Gym Übungen, die ich mit den Leuten mache, habe ich bei ihr gelernt. Animal Energy habe ich bei ihr gelernt. Wie man unterrichtet, mit welcher Herzlichkeit, habe ich bei ihr auch mir abgeguckt. Die war total wichtig. Und
ich glaube tatsächlich.
Ja, das wirklich sind wichtige Menschen. Ich habe dann noch, ich muss einen Menschen noch erwähnen, ich habe auch einen Mentor selber, Pietro Lucifora, den werde ich noch einladen hier auch in den Podcast. Das ist mein Personal Trainer, mit dem ich boxe. Und mit dem, der hat auch einen ganz ähnlichen Weg so als Coach wie ich. Und mit dem habe ich so viel mich ausgetauscht und reflektiert, dass ich darüber auch nochmal einen großen Schritt weitergekommen bin. Dann bist du aufgetaucht mit Lila und Pliet in meinem Leben. Und wir haben auch so viel gesprochen und ihr pusht mich, du pusht mich so sehr, Kai. Das,
aber mit
ja.
großer Freude, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich
irgendwas
tue.
Nee, du fühlst das nicht, aber ich empfinde das so. Und das, guck, und das ist du bist aufgeploppt und ich habe nie am Reißbrett gesessen.
Genau.
Manchmal, ich habe ganz bisschen in meinem Leben, habe ich manchmal so Vernunftentscheidungen getroffen und irgendwas aus strategischen Gründen gemacht.
Das ist
und
ja
das,
auch
nein,
in Ordnung.
Warte. Und das ist immer schiefgelaufen.
Ach so.
Das war immer ein Fehler. Es war immer ein Fehler. Und in dem Moment, wo ich mit dem Flow gehe und mit meinen, was du so schön gesagt hast, bei meinen Interessen bleibe, und ich habe so viele, das heißt, wenn ich jetzt auch 4 Wochen nichts zu tun hätte, ich würde sitzen und meine Fachbücher lesen und wäre happy. Weißt du, ich habe die ganze Zeit zu tun oder würde Podcasts hören oder würde Gesangsunterricht nehmen oder so. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Dieser innere Drive, den man hat, das hat man bei vielen Leuten gesehen in der Corona-Phase. Es gab die Leute, die den nicht hatten und die waren echt angeschmiert. Und ich, bei meiner Karriere, hat richtig einen Schub gemacht in Corona. Weil ich habe dann online gecoacht und ich habe dies und das und jenes gemacht und ich hatte den ganzen Tag was zu tun.
Ja.
Und das ist was aus mir rauskommt.
auch Thema dranbleiben.
Ja, ne?
Auch
und, das, und ich bin dran geblieben.
In extremen Phasen, die von außen, gegen die man nichts tun kann, wie zum Beispiel die Corona-Zeit, ne? Dass man einfach wirklich
dranbleiben.
Sagt, ich habe ja diese Interessen und ich habe dieses Bedürfnis, Dinge zu tun. Und ich lasse mich auch von äußeren Umständen ehrlich
man
gesagt
muss
nicht
dranbleiben,
stoppen.
Man muss dranbleiben und man muss aber auch entspannt bleiben. Und dann zum Beispiel den Podcast wollte ich so lange schon machen. Ja. Und es war ein, ich habe es nicht hingekriegt. Und plötzlich war der richtige Moment und es lief wie von alleine. Ja. Und das ist, man kann auch nichts vorwegnehmen im Leben. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich habe. Man kann nichts vorwegnehmen. Man kann seine Pläne machen, aber dann muss der richtige Zeitpunkt kommen.
Total. Ich habe eine Firma gegründet, obwohl das gar nicht auf meinem Zettel stand. Ne?
So,
und dann tauchte Katja auf, meine Geschäftspartnerin, und weil die unsere Nachbarin wurde, die stand plötzlich am Gartenzaun. Die kannte mich, weil sie mich mal vor Jahrzehnten als Model gebucht hat in ihrem alten Job.
Ja.
Und dann haben wir eine Firma gegründet und haben großen Spaß. Und
das ist gut gebucht.
Wir sind gut gebucht und das macht, also ja, genau, da kommen aber auch mehr die Menschen zu uns, als wir zu ihnen. Also
so.
Das passiert einfach. Und ich habe da ähnlich deinem Gefühl einfach dieses Grundvertrauen in, es wird schon das Richtige passieren.
Es hat was mit einem Grundvertrauen zu tun. Und das ist, die Leute kommen auf einen zu. Ich habe noch nie Akquise gemacht als Stimmtrainerin. Noch nie. Habe ich irgendwo hingeschrieben, hallo, ich bin Stimmtrainerin, kann ich bitte bei Ihnen coachen? Habe ich noch nie gemacht. Ja. Die kommen alle auf mich zu.
Ja, genau. Und es kommen vor allem dann auch die Richtigen.
Und es kommen die Richtigen. Genau, es kommen die Richtigen. Ist das nicht interessant?
Ja,
wenn man das ausstrahlt schon, oder wenn man auch für sich weiß, mit wem man arbeiten möchte, glaube ich auch.
Ja, das ist, du hast dann deine Bestimmung gefunden.
Ja.
Also so kann man das einfach, vielleicht auch als Schlusswort sagen, dass du einfach, du machst genau das, was deinem Herzen am nächsten ist. Und die Menschen sind dir wichtig, das Arbeiten mit dem Menschen. Und das Ganzheitliche, ne? Also was du alles beschrieben hast.
Wie würdest du mich denn nennen? Jetzt, wo ich sollte ja am Anfang sagen, wie ich mich vorstellen würde. Wie würdest du mich jetzt nach diesem Gespräch vorstellen?
Also am liebsten nenne ich dich Eva Weißmann.
Okay, schön. Das ist schön. Das sagt auch schon viel.
Ich mag, wie gesagt, den Begriff der Mentorin total gerne, weil ich finde, dass ganz viele Menschen sich nach so jemanden sehnen, dem sie sich anvertrauen können, der nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat, sondern von außen kommt. Mit beobachtet und empfindet und Schwingungen aufnimmt und quasi bespricht, weil sich das dann auf die künstlerische Arbeit und auf das Ganzheitliche dieses Ganzheitliche, dass man wahrgenommen wird. Ne? Ich finde, dass viele Menschen sich auch nicht wahrgenommen fühlen und deswegen machen sie sich kleiner und beengter, was sich natürlich immer in der Stimme niederschlägt.
Natürlich.
Vollkommen klar.
Ja.
Und es ist einfach toll, dass es da jemand gibt, dem man fragen kann.
Yes.
Ob er vorbeikommt.
Yes, yes, den gibt's, die gibt's.
Eva.
Kai.
Das war sehr schön.
Ja, so toll.
Ich wollte ja auch immer meinen eigenen Podcast haben.
Guck mal.
Ich bin ja so großer Podcast-Fan. Ja,
dann musst du starten. Das hast du super gemacht heute. Oder?
Hat ja auch eine super Gästin.
Oh,
Sagt man Gästin? Ich weiß es nicht.
Na, wir sagen Gast.
Wir sagen Gast.
Wir sagen
Gesprächspartnerin.
Gast, da komme ich klar mit.
Gesprächspartnerin.
Partnerin, yes.
Ja, auch da, ne? Wie gesagt, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts. Du hast mich letztes Mal zu einem Podcast eingeladen.
Ja.
Das war dann schon mal mein zweiter, wo ich als Gast war, aber
das
erste Mal so richtig im Studio, das andere war in der Corona-Zeit zu Hause und so. Und jetzt habe ich einen quasi moderiert und mir macht das großen Spaß.
Siehst du, das ist was Schönes,
es gibt so viele tolle Dinge zu erzählen, ne?
Ja,
und so viel
stimmt.
zu erfahren über Menschen. Und es gibt, guck mal, das sind jetzt hier anderthalb Stunden, das ging rum wie nichts und man hat einfach Zeit.
Ja, man hat Zeit.
Und
man hat Zeit.
Wir sind nicht
Wann hat man schon mal Zeit,
kommerziell
ne?
verantwortlich, also wir müssen irgendwie keine Werbung einspielen. Und wir müssen
gar nichts.
Uns an irgendwas halten. Wir können einfach frei sein.
Ja.
Das finde ich toll.
Ja.
Und vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, dass ich das machen durfte.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und das nächste Mal sitzt du wieder auf dieser Seite.
Yes, yes, das kommt schon bald. Ich habe schon tolle neue Gäste auch.
Ja, ich finde das toll.
In der Pipeline.
Auch da bleibst du dran.
Da bleibe ich auch dran. Ja, danke.
Alle Infos zu diesem Podcast gibt es dann in den Shownotes.
Yes.
Das wollte ich noch sagen.
Unbedingt.
Das sagt man dir so am
das
Ende.
Das muss man so
Podcast.
Sagen, natürlich, genau. Natürlich.
Die Eva wird alles verlinken, worüber wir so gesprochen haben und natürlich auch die Kontaktmöglichkeit zu Eva.
Klar.
Und Webseite und alles drum und dran, alles was mit Eva zu tun hat.
Darf ich meinen Schlusssatz sagen trotzdem, obwohl ich Gast bin?
Okay.
Ganz wichtig ist mir, euch allen zu sagen, love your voice, denn deine Stimme, das bist du.
Sehr schön. Vielen Dank für dieses Schlusswort und einen schönen Tag.
Danke.
Und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, oder?
Das machen wir. Tschüss.
Tschüss.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.